Ganz kurze Info, bevor es losgeht. Dieser Podcast ist außergewöhnlich lang geworden. Deshalb findest du nochmal Kapitelmarken in den Podcast-Shownotes, um dich so ein bisschen durchzuklicken und dir möglicherweise etwas Zeit zu sparen. Außerdem noch die Anmerkung, Sabine hat zwar für diesen Podcast eine Präsentation vorbereitet, doch kannst du eigentlich alles auch ohne diese Präsentation verstehen, weil sie alles vorliest. Solltest du trotzdem diese visuellen Elemente mit möchten, dann schau dir einfach das Interview auf YouTube an. Und los geht's.
Ich habe jetzt hier mal so einen Menschen, der belastet ist von einer Schimmelpilzerkrankung. Und da siehst du, in welchen Bereichen der Mensch Probleme haben kann. Das ist unfassbar. Wir sehen das autonome Nervensystem. Wir sehen so etwas wie eine fehlende Energiewährung. Das sind die Menschen, die chronisch müde sind. Wir sehen, dass da auch die Genetik mit reinspielt. Wir sehen, dass da der Darm eine große Rolle spielt und Allergien. Wir sehen, dass das Immunsystem involviert ist. Und dass es eine hohe toxische Belastung gibt und damit eine Überforderung in der Ausscheidungsfähigkeit. Ich konnte zugucken und ich habe mich ganz normal wie immer in meiner Sabine-Ernährung ernährt und auf einmal habe ich 5 Kilo zugenommen und ich hatte überhaupt keine Idee, wo kommt das her? Ich hatte nichts geändert. Ja, der Körper ist smart, der versucht dann die Toxine und alles Mögliche an Schimmel irgendwie einzubauen und dann fängt er an, das in den Fettzellen zu speichern. Auf einmal nimmst du zu.
Willkommen zurück zum Schnell, einfach, gesund Podcast, hoffentlich deinem Lieblingspodcast. Ich habe heute wieder zu Gast die Sabine Hofele. Sie ist Therapeutin für Multisystemerkrankungen. Also Krankheiten, die viele Ursachen, viele Symptome haben und generell sehr komplex sind. Sie beschäftigt sich besonders mit dem Thema SIBO, Mastzellaktivierung, mit Borreliose und eben auch mit Schimmel. Und über Schimmel sprechen wir heute etwas mehr im Detail. Und zwar lernst du heute ja wirklich mal alles über Schimmel, was du jemals wissen wolltest, wie es sich auf den Körper auswirken kann, welche gesundheitlichen Folgen es hat und natürlich auch, wie du mit Schimmel umgehen kannst. Und das Ganze in einer Art Roadmap, also du lernst wirklich Schritt für Schritt, wie man bei Schimmel vorgeht. Dieses Interview oder dieses YouTube-Video, wo auch immer du das schaust oder hörst, ist sehr einzigartig. Ich glaube, sowas gibt es im deutschsprachigen Raum bis jetzt noch gar nicht. Und wenn du unsere Arbeit natürlich unterstützen möchtest, dann würden wir uns gleich im Voraus schon freuen, wenn du dieses Video oder diesen Podcast positiv bewertest. Erstmal zu dir, Sabine. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Super, super gerne. Die Gespräche mit dir machen mir selber so viel Freude, weil man eben viele Menschen erreichen kann. Also herzlichen Dank für deine Einladung.
Sabine war so lieb und hat tatsächlich eine ganze Präsentation vorbereitet, welche wir jetzt einfach mal durchgehen werden. Und wir werden auch, um das schon mal vorwegzunehmen, dieses Interview in 2 Teile aufteilen werden. Einfach um, ja, das nicht ganz so geballt zu machen, dass wir genügend Zeit haben, auch in der Tiefe über dieses Thema zu sprechen. Und den 2. Teil wirst du dann in den kommenden Tagen auch auf YouTube oder auf Spotify, wo du diesen Podcast hörst, finden.
Ja, wir wollen heute über das Thema Schimmel sprechen. Und das Thema Schimmel hat bei mir in der Praxis relativ stark zugenommen in den letzten Jahren. Sehr oft im Koexistenz mit Borreliose und mit Mastzellaktivierungssyndrom. Und das sind die Themen, mit denen ich in meiner Praxis sehr stark beschäftigt bin. Und die meisten Menschen, die eine Schimmelpilzbelastung haben, die sind erst einmal total überwältigt mit der Frage, was mache ich jetzt eigentlich zuerst? Wo soll ich starten? Soll ich sofort in die Entgiftung gehen? Was mache ich wirklich zuerst und was kann ein bisschen warten? Und weil Schimmel wirklich sehr komplex ist, wo das Immunsystem involviert ist, das Nervensystem, kann der Mensch ganz schnell in eine Überlastung gehen. Und deshalb möchte ich jedem, der auch diese Gefahr hat, schimmelkrank zu sein, als allererstes sagen, chillt. Macht es ganz in Ruhe. Also es hat keinen Sinn, ganz schnell vorzugehen bei Schimmel. Holt euch erstmal die Informationen, die ihr braucht, um euren Schimmelschaden zu bewerten und dann zu gucken, ganz langsam und vorsichtig die richtigen Schritte zu gehen. Also als erstes ist es immer sinnvoll, sich wirklich fachkundige Informationen zu holen, um gestärkt durch das Fachwissen den Schimmel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit erstmal kennenzulernen. Und da gibt es ehrlich gesagt relativ viele Quellen, zum Beispiel auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die haben ganz viele kostenfreie Quellen auch. Und da kannst du lernen, wie Schimmel auf den Körper wirkt. Und das ist unglaublich wichtig, weil je nachdem, welche Schimmelpilzerkrankung man hat, muss man da auch unterschiedlich therapieren. Und deshalb nochmal ganz in Ruhe. Es hat keinen Sinn, dass man zu schnell vorgeht, weil eben sehr viele Teile bei Schimmel im Körper betroffen sind. Das Nervensystem ist betroffen, das Immunsystem ist betroffen, die Entgiftung ist mit betroffen. Das muss alles aus dem Körper rausgebracht werden. Und deshalb brauchen wir da wirklich eine gute Reihenfolge. Wenn du merken solltest, dass Schimmel dich extrem stark überlastet, dass du es nicht selber sauber machen kannst oder entfernen kannst im Haus, hol dir einen Fachmann. Denn das sind die Leute, die spezialisiert sind, die machen manchmal dann auch solche Luftschleusen, damit die Sporen nicht weiter verbreitet werden. Es ist immer gut, Fachleute mit an Bord zu haben. Auch ein Umweltmediziner kann stark helfen oder irgendein Gesundheitsberater, der sich ganz stark auf diese Dinge spezialisiert hat. Wir müssen bei einer Schimmelbelastung immer sagen, der Körper, der muss bei der Bewältigung des Schimmels unterstützt werden. Und dafür brauchen wir tatsächlich etwas, was Mediziner als Mastzellaktivierungssyndrom kennen. Der Schimmel, der löst Immunreaktionen aus, wo wir sehr, sehr viel mit Entzündungen zu tun haben. Und mit Mastzellaktivierung, diese Zellen erkennen den Schimmel und müssen regulieren. Und die stoßen dann Entzündungsbotenstoffe aus. Und deshalb ist es super, super gut, wenn man gleich zu Anfang, noch vor der eigentlichen Therapie, die ausgelösten Entzündungen und Mastzellschübe tatsächlich runterfährt durch sogenannte Mastzellmediatoren und Naturstoffe. Da kommen wir ein wenig später noch gezielt darauf zu sprechen. Dann ist es sehr wichtig, dass wir die Reihenfolge einhalten, dass man Dinge im Körper bindet, weil die Schimmelsporen, die gehen nicht von selber wieder raus. Die müssen andocken an ein Bindemittel, damit sie am Ende ausscheidbar sind. Das heißt, die haben wir schon mal eine ganz starke Reihenfolge. Erst die Mastzellen und Entzündungen beruhigen, erst den Körper wirklich komplett stabilisieren und stärken, dann die Bindemittel zuführen und erst dann in eine antimikrobielle Therapie und Entgiftung gehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Reihenfolge. Insgesamt braucht der Körper natürlich Unterstützung in der Entgiftung der Schimmelpilztoxine. Und da müssen wir entsprechend gute Maßnahmen haben in einer Roadmap. Der Körper muss erst vorbereitet sein, damit er in der Lage ist, die Schimmelsporen auch ausscheiden zu können. Dennoch ist es so, bevor man loslegt, um zu gucken, was mache ich jetzt vielleicht in meinem Haus? Wir müssen erstmal das Haus inspizieren. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, sucht immer erstmal nach der Quelle und nach der Schimmelexposition. Und das bedeutet, dass du dir dein Lebensumfeld angucken musst. Das heißt nämlich nicht, dass das unbedingt in deinem Haushalt oder in deinem Haus sein kann. Es kann überall sein. Im Auto, in der Firma, wo du arbeitest, bei deinen Eltern, bei Freunden. Also es sind überall auch bestimmte Quellen da, die wir erst einmal finden müssen. Schwierig ist es, weil Schimmel nicht mit dem bloßen Auge immer auch sofort ersichtlich ist. Bei meinem eigenen Wasserschaden habe ich erst nach einem Jahr gemerkt, obwohl der Wasserschaden fachmännisch auch behandelt worden ist, dass hinter der Toilette, hinter den Fliesen, sich schwarzer Schimmel gebildet hat. Und nach einem Jahr wurde ich selber vom Schimmel krank und kriegte dann so asthmaähnliche Zustände, ständig chronisch verstopfte Nase. Ich merkte, ich hatte auf einmal Müdigkeit. Und deshalb nochmal, also Schimmel muss nicht mit dem bloßen Auge ersichtlich sein. Der kann auch hinter Wänden, hinter Trockenbauwänden sein. Und da müssen wir manchmal auch Strategien finden, dass wir das überhaupt feststellen können. Was du immer machen kannst, erstmal dein eigenes Umfeld anzugucken, zum Beispiel in der Küche, im Bad, im Haus oder in Lebensmitteln, da können sich Schimmel verstecken. In der Küche sehen wir das oft an Installationen, beim Abfluss an der Spüle. Sehr, sehr häufig ist es an der Waschmaschine, in den Einzügen der Waschmaschine zu finden. Also das müssen wir immer gut mit überprüfen. Manchmal kann sogar die Umkehrosmoseanlage am Schimmel beteiligt sein. Im Kühlschrank findet sich erfahrungsgemäß fast immer ein kleines bisschen Schimmel. Und auch Spülschwämme sind ein Ort, wo sehr viel Schimmel vorhanden ist. Im Bad, klar, das sind so diese normalen Quellen, Installationen, die Badfugen, Fensterfugen, das Waschbecken, die Dusche und die Badewanne. Da können wir immer erstmal inspizieren, um uns klarzumachen, ist dieser Schaden jetzt sehr groß oder ist das vielleicht etwas, was wir selber leisten können, indem wir das selber wieder in den Griff kriegen durch antimikrobielle Dinge, dass wir das den Schimmel wirklich ausmerzen können und verändern können. Im Haus sehen wir ganz oft hinter Schränken, wenn der Schrank nicht weit genug von der Wand entfernt ist. Da ist die Luftzirkulation nicht ganz so gut. Und da kann sich dann schnell Schimmel bilden. Wir sehen es in der Einkleidung des Daches, an Heizungsanlagen, an der Klimaanlage, klar wie in den Fensterfugen, da ist das sehr oft der Fall. Tapete und besonders Rauchfaser, da können sich Schimmelsporen tatsächlich sehr, sehr gut festsetzen. Setzen aufgrund dieses porösen Gewebes hinter Trockenbauwänden, so wie das bei mir war, insbesondere in der Nähe von Sanitärleitungen, also Toilettenanschlüsse, sehr, sehr gefährdet für Schimmel, unter Teppichböden, am Schornstein und, ihr werdet es nicht glauben, an der Computertastatur. Das hat mich damals tatsächlich überrascht und ich habe tatsächlich gesehen, dass das wirklich eine Quelle ist. Ich hatte nämlich einen Computer, der kaputt war und da hat man das geöffnet und da war tatsächlich durch Krümel, die da eingedrungen waren, war Schimmel vorhanden. Also unfassbar, hätte ich nie gedacht. Hm. Bei den Lebensmitteln würde ich immer sagen, wenn ihr Schimmel im Kühlschrank findet, wo irgendwo Schimmel an den Lebensmitteln ist, schmeißt sie bitte weg. Das kann man nicht retten. Es ist sehr oft im Kaffee, ne, durch die Trocknung schon vor Ort, also bevor das überhaupt abgefüllt wird, das wird gelagert, das wird oft in der Sonne getrocknet, da kann sich sehr schnell Schimmel bilden, insbesondere im Getreide. Ich habe viele Stuhluntersuchungen, die ich mache in Amerika. Und da werden solche Sachen tatsächlich getestet. Und ich sehe nicht selten, dass Lagerungspilze im Menschen angesiedelt ist. Und zwar manchmal schon bereits im Mund und im Darm. Wir sehen das also eben oft im Getreide, im Weizen, Hirse, im Reis, ganz stark bei Nüssen, in Gewürzen und eben schimmeliges Brot. Das wird wahrscheinlich auch wirklich jeder kennen. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall unsere eigenen vier Wände angucken, also unser Haus inspizieren, aber auch überall, wo du dich häufig aufhältst.
Kann ich hierzu eine Frage stellen? Ist Schimmel, nehmen wir das primär über die Atemwege auf? Kann Schimmel auch, also jetzt wenn wir Lebensmittel haben, dann nehmen wir es ja quasi auch über die Verdauung auf und geht es auch über die Haut? Wenn wir jetzt die Waschmaschine zum Beispiel anschauen, dann gelangt Schimmel auf unsere Kleidung. Ist das eine Möglichkeit, oder?
Das ist eine sehr smarte Frage. Also du hast es schon genau richtig gesagt. Also über die Atmung jederzeit, Nahrungsmittel auch jederzeit. Über die Haut würde ich, und das ist jetzt nur eine Vermutung, wenn jetzt vielleicht eine Wunde da ist, da könnte das eindringen. Aber ich habe es noch nicht gehört, dass das über die Haut eingedrungen wäre. Aber möglich ist alles. Also ich kann das nicht
hundertprozentig. Der Gedanke kam jetzt nur bei der Waschmaschine, wenn man dann eben auch schimmelbelastete Kleidung möglicherweise hat.
Also was schon so ist, wir kriegen Schimmel nicht hundertprozentig im Trockner weg. Dafür ist der Trockner nicht heiß genug. Deshalb müssen wir, wenn wir Wäsche zum Beispiel, wenn wir schimmelige Wäsche haben, die müssen wir tatsächlich mit besonderen Waschmitteln waschen, um das zu entfernen. Ja, gut. Eine interessante Frage. Also ich kann dir das nicht hundertprozentig beantworten.
Ist auch gar kein Problem. Wir müssen uns auch gar nicht bei solchen Detailfragen aufhalten. Das kam mir jetzt einfach nur so.
Also zusammenfassend würde ich sagen, wenn wir uns um die Sanierung des Hauses kümmern wollen, sollten wir immer eine gründliche Inspektion machen. Das ist das A und O. Und ich möchte euch, wenn ihr Schimmel findet, erstmal so ein paar Strategiemaßnahmen empfehlen, die jeder machen kann, wenn er Schimmel gefunden hat. Ihr seht hier das sehr lustige Bild, wo die Dame mit dem Staubsauger hin und her schwingt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich euch sehr empfehlen kann. Werdet zum Staubteufel. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sich die Sporen tatsächlich an Staub binden. So. Und wenn wir nicht regelmäßig saugen, dann kann das in der Wohnung vorhanden sein und wir atmen das immer und immer wieder ein. Ja, wie wäre jetzt so ein Vorgehen bei der Inspektion? Also eine Schlüsselstrategie muss immer sein, wir müssen die Schimmelbildung in den Innenräumen natürlich vermeiden. Und man muss wirklich verhindern, dass ein Schimmelwachstum in der eigenen Wohnung oder in den eigenen vier Wänden vorhanden ist. Man sieht das sehr oft eben nach Wasserschäden. Und da ist es wichtig, dann wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Trockene Strukturmaterialien, die muss man wirklich gründlich reinigen. Und das ist manchmal, da sind Gardinen, die würde ich wegschmeißen, ehrlich gesagt. Weil da setzen sich die Schimmelsporen so schnell rein. Teppichböden auch recht kritisch, muss man wirklich dann behandeln. Manche Sachen wie Raufaser würde ich persönlich wirklich komplett abnehmen und neu tapezieren. Weil Raufaser ist tatsächlich ein Ort, wo ganz schnell Schimmelsporen drauf sind, ne? Der angesammelte Staub und eine hohe Luftfeuchtigkeit allein können den Schimmel schon wachsen lassen. Deshalb ist es halt sehr wichtig, dass wir Feuchtigkeit vermeiden. Und ich würde jedem empfehlen, der Schimmel im Haus hat, einen guten Luftentfeuchter zu kaufen. Je feuchter das Haus ist, desto mehr Schimmel und je mehr Sporenbildung. Ich würde persönlich, wenn du im Schlafzimmer Schimmel hast, da würde ich immer ein Luftreinigungsgerät auch verwenden, weil da sind wir so lange am Tag und wir inhalieren das beim Schlaf und das kann sich ganz schnell auf die Schleimhäute setzen und dann ist die Lunge beteiligt, dann haben wir hinterher Sinusprobleme, Mundprobleme. Also da können wir schon viel tun, um die Problematik ein bisschen runterzufahren. Ne? Ich persönlich achte inzwischen sehr stark darauf, dass ich stoßlüfte, ne? Dass ein guter Luftaustausch da ist und man muss wirklich Feuchtigkeit aus der Wohnung fernhalten. Ich hänge inzwischen auch keine Wäsche mehr zum Trocknen in der Wohnung auf. Ansonsten kontrolliere ich regelmäßig meinen Staubsaugerfilter, dass der nicht zu voll ist und das nicht mehr richtig einsaugen kann. Also immer wieder ganz gut dann eben auch darauf achten, dass wir die Staubbeutel dann entsprechend leeren. Schimmel kann sich in die Waschmaschine setzen, in die Einschübe. Und da achte ich ganz besonders drauf, dass die Waschmaschine keine Schimmelbildung hat. Und das passiert sehr, sehr, sehr oft, dass man da Schimmel vorfindet. Dann kann das natürlich sein, dass Schimmelbefall in Lebensmitteln ist. Sofort wegschmeißen. Es hat keinen Sinn, da irgendwo ein Stückchen vom Brot abzuschneiden. Die Sporen sitzen auch weiter, selbst dann, wenn du das nicht sehen kannst. Ja, Schimmelsporen binden sich an Staub. Deshalb sauge regelmäßig deinen Haushalt, werde zum Staubteufel und ich kann sehr empfehlen, einen Staubsauger mit einem HEPA-Filter zu verwenden, weil der viel gründlicher sauber machen kann. Das, was wir von außen machen müssen, ist, dass wir unsere Dachrinne ab und an mal kontrollieren, weil da kann es auch schon mal, dass da Blätter drin sind, dass da ein Rückstau ist und die Feuchtigkeit in die Wände eindringen kann oder ins Mauerwerk. Und überall, wo Feuchtigkeit ist, ist eine große Gefahr, dass wir Schimmelbelastungen bekommen. Und ob du es glaubst oder nicht, Joshua, Silikonfugen müssen tatsächlich alle 7 Jahre ausgetauscht werden. Das ist ein Tipp der Schimmelexperten aus Australien. Das war mir eigentlich nicht bewusst. Aber die Schimmelsporen, die können da durchkommen und dann hinter den Fugen und hinter den Fliesen dann weiter wachsen. Mhm. Deshalb ist es wichtig, das tatsächlich gut zu kontrollieren und dann auszutauschen. Jetzt ich habe sehr, sehr viele kranke Patienten und viele fragen mich, was mache ich denn, kann ich denn eigentlich in einem Schimmelhaus oder in einer schimmeligen Wohnung wohnen bleiben? Das sind dominante Fragen, die uns Schimmelbetroffenen und auch mir durch den Kopf gegangen sind. Kann ich denn überhaupt in einer Wohnung oder im Haus wirklich dann heilen? Und ich glaube schon, dass man das schaffen kann, dass man in dem Haus wohnen bleiben kann. Aber dazu braucht es wirklich die absolute Motivation, diesen giftigen Schimmel und die Exposition umgehend zu reduzieren. Bei Autoimmunerkrankungen, da wäre ich sehr, sehr hellhörig. Bei Autoimmunerkrankungen ist das Immunsystem schon ein wenig verschoben. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber wenn schon eine Überlagerung in den TH2-Helferzellen vorhanden ist, ist oftmals ein Wohnungswechsel tatsächlich notwendig. Das Immunsystem ist bei Schimmel halt immer wieder mit betroffen. Und wenn eben eine Affinität zu Autoimmunerkrankungen und Entzündungserkrankungen vorhanden sind, würde ich persönlich das Risiko nicht eingehen wollen, dass eine Autoimmunerkrankung außer Kontrolle gerät, weil plötzlich Schimmel noch oben drauf kommt und noch zu mehr Entzündungen führt. Aber es ist sicher eine individuelle Entscheidung. Gut ist, wenn man sich einen Fachmann holt, der sich wirklich gut mit einer Schimmelbelastung auch auskennt. Ansonsten würde ich immer sagen, wenn du wohnen bleibst, musst du dich immer erstmal auf die Grundregulation konzentrieren. Das heißt, du musst dich gut hydrieren, dass die Nieren die Toxine ausscheiden können. Es ist darauf zu achten, dass man täglich einen Stuhlgang hat, dass man vielleicht abends duschen geht, sich die Mykotoxine und die Sporen abwäscht, dass wir gucken, dass wir möglichst so gut wie es eben geht zu schlafen und dass wir vielleicht die Mastzellstabilisatoren vorab einführen und das Nervensystem unterstützen. Das wären so die ersten wichtigen Schritte, die wir machen können, wenn wir noch in einem schimmeligen Haus wohnen. Dann fragen mich viele Kunden, können mir Bindemittel helfen? Oh ja, Bindemittel sind extrem wichtig, um die Sporen einzufangen und zu binden, damit wir sie irgendwann ausscheiden können. Ich würde also immer raten, Bindemittel zügig zu verwenden, auch dann, wenn du in einer schimmelbelasteten Wohnung wohnst. Die Stabilisierung der Grundregulation, also Stuhlgang, Säure-Basen-Gleichgewicht, Nährstoffoptimierung, das ist mir allerdings vorab immer noch wichtiger. Also erst die Grundregulation in Ordnung bringen und danach können wir in der Therapie die Mastzellen beruhigen und Bindemittel einführen. Das sind so die ersten Maßnahmen, die wir machen können, selbst dann, wenn wir in einem schimmeligen Haus noch wohnen. Kann man in so einer Umgebung vollständig heilen? Die Heilung für mich, würde ich sagen, du brauchst wirklich eine Schimmelentfernung. Und bei Autoimmungeschehen, da würde ich tatsächlich das Haus verlassen, so bitter wie das ist. Die Gefahr, dass einfach zu viele Entzündungen im Körper sind, ist in dem Fall wirklich sehr, sehr hoch. Ich habe das bei meiner Schwester gesehen, die in dem Bereich erkrankt war. Die hat jetzt erst Fortschritte gemacht, nachdem sie das Haus auch gewechselt hat. Die ist mit einer Autoimmunerkrankung behaftet. Die hat eine Multiple Sklerose und verschiedene andere Autoimmunerkrankungen. Und da ist das Risiko einer stetigen Erhöhung der Entzündungsmediatoren einfach viel zu hoch.
Es war bei mir ähnlich. Also ich bin auch in einem Schimmelumfeld aufgewachsen und viele meiner gesundheitlichen Symptome, was ja Unverträglichkeiten, Hautbeschwerden, Darmbeschwerden angeht, sind wirklich erst besser geworden, als ich rausgegangen bin. Und da kann man noch, also ich habe wirklich versucht, den Schimmel zu entfernen, oberflächlich, so dass man ihn nicht sieht, aber da war wahrscheinlich einfach noch viel mehr an Schimmel, den ich gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Und also für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auszuziehen.
Das, genau das, was du sagst, das sehe ich immer wieder bei meinen Klienten, wo man schon sehr genau und akkurat guckt. Man versucht wirklich alles zu entfernen. Aber wenn der Mensch sowieso schon in diesem Entzündungslevel ist, in Allergien, in Nährstoffunverträglich, also an Lebensmittelunverträglichkeiten, das System wird nicht nur durch die Nahrung getriggert, eben auch über die Allergene wie die Sporen. Und da ist es oftmals dann wirklich besser, so wie du es auch erlebt hast. Es wird irgendwann auch besser werden, dann die entsprechend anderen Dinge zu kontrollieren, wie zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeit. Das sehe ich auch sehr, sehr oft.
Vielleicht, jetzt wird sich der Zuschauer wahrscheinlich schon ein paar Mal gefragt haben, was sind eigentlich Symptome oder Zeichen, bei denen man hellhörig werden sollte und mal gucken sollte, vielleicht ist ja Schimmel mein Problem. Ja, das haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen.
Wir kommen gleich noch auf eine detaillierte Folie und da wirst du sehen, die Menschen sind erschrocken, wenn sie sehen, in wie vielen Detailbereichen und Organbereichen sich Schimmel auswirken kann. Mir ist sehr, sehr wichtig, dass meine Klienten möglichst ganz, ganz schnell Erfolge erzielen. Und deshalb würde ich hier noch mal so ein bisschen so ein SOS-Plan, so erste Schritte erwähnen wollen, weil die Reduzierung von Triggern wirklich einen riesigen Unterschied machen in den Symptomen. Und da kommen wir auch gleich zu. Also was super, super wichtig ist, saubere Luft zu haben. Und da gehört noch mal wieder dazu, regelmäßig lüften, ein Luftentfeuchter, Luftreinigungsgerät, sauberes Wasser, gefiltertes Wasser, vielleicht durch eine Osmoseanlage. Man muss versuchen, wirklich versuchen, Gifte im Lebensumfeld zu vermeiden. Bei den Lebensmitteln kann man oftmals sehen, dass in Bio-Lebensmitteln tatsächlich etwas weniger auch an Schimmel vorhanden ist. Wir können giftarme Körperpflegeprodukte und Haushaltsreiniger und einen Haushaltsdetox machen, um die Gesamtlast an Toxinen runterzufahren, weil der Körper ist durch den Schimmel in einer chronischen Aktivierung der Entgiftung. Und wenn wir da im Vorfeld dem Körper es einfacher machen, Toxine schon aus dem Lebensstil rauszulassen, hat er viel mehr Kapazität, dann am Ende eben auch Schimmel zu entgiften. Ein Thema, was wirklich tricky ist, der Elektrosmog. Und das ist ein Bereich, also mich hat das sehr, sehr, sehr überrascht, dass Schimmelsporen sehr aggressiv auf Elektrosmog reagieren. Das war tatsächlich bei meiner Schwester so. Und Schimmelsporen werden noch wütender, machen noch mehr Reaktionen, wenn Elektrosmog vorhanden ist. Und da würde ich sagen, auch da so diese ersten Schritte, die wir machen können, ganz einfach sowas wie das WLAN ausschalten in der Nacht, das Handy außerhalb des Schlafzimmers lassen, Flugmodus einstellen. Das sind so die ersten einfachen Sachen, die wir machen können. Und dann eben nochmal die Grundregulation. Das ist immer das Erste, dass wir stabilisieren, dass wir den Körper so stark wie möglich machen wollen. Denn irgendwann wollen wir in die Bindung, in die Mykotherapie gehen und in die Entgiftung. Und dazu muss der Körper erstmal in der Lage sein, all diese Prozesse dann auch erledigen können. Und das heißt hier nochmal Schlaf verbessern, vielleicht ein paar Supplemente einzunehmen. Manchmal hilft ein bisschen Ashwagandha oder Magnesium in der Nacht. Wir können meditieren, wir können Atemarbeit nutzen. Meine Mama hat zum Beispiel Whole Tones Musik, einschläfernde Musik, super geholfen bei der Fähigkeit des Körpers, wieder besser zu schlafen. Aber wir sollten immer die Flüssigkeitszufuhr erhöhen, weil die Nieren müssen einen Teil der Toxine ausschwemmen. Und das ist auch so ein Symptom, wenn man sehr häufig so einen Harndrang hat. Das ist immer ein Zeichen. Daran kann ich sehen, ist das ein Borreliose-Patient oder ein Schimmelpatient? Weil diese beiden Patienten haben im Grunde absolut identische Symptome. Bei den Schimmelpatienten haben wir ein bisschen mehr Harndrang. Und das liegt daran, weil der Körper sowas von smart ist. Und der will uns helfen, der möchte ausscheiden. Und wenn wir ihm helfen, ein bisschen mehr auch an Flüssigkeit aufzunehmen, erleichtern wir das dem Körper. Ja, dann nochmal, wie gesagt, Mastzellstabilisatoren einführen und das Nervensystem beruhigen. Denn leider ist es so, dass die Schimmelsporen und die Toxine chronisch das Nervensystem hochschalten, und zwar in Richtung Kampf und Flucht, Dysregulation im limbischen System im Gehirn. Und dadurch sind wir oft in einem zusätzlichen Stress, der eigentlich ein Immunologie- und ein Toxinstress ist. Und deshalb mache ich diese Grundregulationen sehr, sehr gerne zu Anfang, weil je mehr wir da regulieren, desto eher und desto besser können wir am Ende ausscheiden. Das würde ich jetzt mal kurz überspringen, weil wir schon viel da gemacht haben, wie wir denn den Haushalt entgiften können. Mir ist jetzt aber nochmal ganz wichtig, dass wir erstmal gucken, welche Art von Schimmelerkrankung habe ich eigentlich? Weil wir haben da tatsächlich ziemlich viel unterschiedliche Schimmelpilzerkrankungen. Einmal kann es sein, dass wir nur auf die Schimmelpilztoxine reagieren. Und da ist es halt wichtig, dass wir nochmal gucken. Wohnung, Arbeit, Schule, vielleicht bei den Eltern und Freunden. Dann inhalieren wir das Ganze Und das siedelt sich aber nicht im Körper an. Das ist die erste und die leichteste Form von Schimmelpilzerkrankung. Da ist nur dieser ganze Trakt der Lunge und der Schleimhäute involviert, aber eben kein fester Schimmel, der in uns wächst. Wir haben aber manchmal Klienten, und das ist die Mehrzahl der Klienten, die haben die Schimmelpilztoxine und sie haben eine zusätzliche Schimmelpilzbesiedlung. Und das war bei mir der Fall. Und wenn wir das sehen, da kann der Schimmel angesiedelt sein, erstmal sehr oft hier im Bereich Sinus, im Mund. Das sehe ich extrem oft, dass wir es Aspergillus flavus im Mundmikrobiom bereits finden und zusätzlich noch im gesamten Darm. Und das macht einen großen Unterschied bei dem, wie wir behandeln wollen, weil da müssen wir sehr korrekt den Mund mit behandeln, die Sinus, die Nasennebenhöhlen behandeln, den Darm behandeln. Währenddessen nur die Schimmelpilztoxine viel, viel weniger Symptome auslösen. Die dritte Art ist eine Schimmelpilzallergie und die kann man tatsächlich gut über die IgE-Antikörper messen. Also diese drei Arten können wir haben, wenn wir mit Schimmel zu tun haben. Und deshalb muss man eben auch ganz anders adressieren. Die Menschen, die nur eine Schimmelpilz, also mit Schimmelpilztoxinen handeln, da reicht es wahrscheinlich schon, wenn man den Schimmel entfernt, wenn man einen spezifischen Toxinbinder einführt. Das würde schon oft ausreichen und da müsste man keine große Mykotoxin-Therapie machen mit antimykotischen Mitteln. Das heißt, derjenige, der nur die Schimmelpilztoxine hat, der wird sehr viel schneller vorgehen können. Aber die im Grunde Schimmelpilztoxine und Schimmelpilzbesiedlung haben oder vielleicht sogar der dritte hat eine Schimmelpilzallergie zusätzlich noch. Das sind die wirklich eine ganze Weile brauchen, bis man all diese Situationen am Ende auch mit adressiert hat. Dennoch ist es so, wir müssen natürlich versuchen, die Entgiftungswege immer möglichst frei fließen zu lassen, weil die Leber, die tut unheimlich viel für uns, diese Toxine aus dem Körper rauszubringen. Und deshalb gehört, egal in welchen Bereichen man hier erkrankt ist, für mich immer eine gute Drainage im Körper zu einer Vorentgiftung dazu. Das heißt, dass wir uns bewegen, dass wir die Lymphe aktivieren, dass wir vielleicht mit einer Bürste mal die Haut abbürsten, um wieder Bewegung in den Lymphfluss zu bringen. All das kann unserer Leber deutlich helfen, wieder besser klarzukommen. Sind ganz wichtige Elemente, vor allen Dingen, weil wir sie zu Hause machen können. Und es ist auch kostenfrei. Ne? Das ist kein großer Aufwand, das zu tun. Ja, viele fragen mich, Mensch, wie können wir es diagnostizieren? Und da muss ich leider sagen, wir sind in Deutschland nicht so richtig gut aufgestellt. Es ist sehr, sehr tricky, das wirklich zu finden und es wirklich akkurat zu diagnostizieren. Ehrlich gesagt, ich schicke viele Teste nach Amerika, weil da sitzen die Spezialisten, gefolgt von den Australiern, wo ebenfalls sehr viele Schimmelexperten sitzen. Wir müssen allerdings uns immer klar machen, selbst dann, wenn der Test negativ zurückkommt, ist es immer noch möglich, dass du schimmelpilzkrank bist. Also wir haben keine sichere Diagnostik. Und deshalb ist dieses Thema wirklich sehr schwierig, auch überhaupt vom Therapeuten zu finden. Was wir wissen müssen, wenn Schimmelpilzerkrankungen da sind, das Erste, was wir haben Probleme mit der Atmung und mit Müdigkeit. Und das bedeutet, dass der Schimmel uns in der Energiebereitstellung in den Zellen mit Energie reduziert. Das heißt, der Schimmel sorgt dafür, dass die Mitochondrien, unsere Energiezellen, kompromittiert werden. Und wir sehen sehr, sehr viel Müdigkeit, ähnlich wie bei Borreliose auch. Das sind die Patienten, die wirklich sehr, sehr chronisch müde sind. Dazu kommt manchmal kann der Schimmel dazu führen, dass Oxalate gebildet werden. Also Candida kann das und die Aspergillus-Arten, die können das alle und dann wird Oxalsäure gebildet. Und das überlädt die Leber, Oxalsäure nochmal zu entgiften. Und das wird in der Phase 2 der Leber gemacht. Das heißt, die Leber ist im Grunde in einer chronischen Entgiftungsstörung, weil permanent nicht nur der Schimmel, sondern auch noch die Oxalate zusätzlich entgiftet werden müssen. Und deshalb sehen wir bei den Schimmelpilzerkrankungen sehr oft Menschen, die zusätzlich unglücklicherweise noch an einer Oxalsäureproblematik leiden. Sehr, sehr oft kommt das vor. Gut, jetzt kommen wir erstmal einmal zu den Tests. Ich verwende ziemlich oft den organischen Säuretest von Mosaic. Das ist ein amerikanischer Test und der wird vom Labor Armin Labs versendet. Das Armin Labs ist ein deutsches Labor von dem Dr. Schwarzbach und der schickt das Ganze nach Amerika und da können wir große Blöcke sehen. Hier auf der Folie, da habe ich diesen ersten Teil mal kenntlich gemacht. Das ist relativ klein, aber da können wir schon einige der Übeltäter erkennen, wie zum Beispiel Aspergillus flavus und Aflatoxine. Und dann können wir diese Dinge im Urin adressieren und wir können das erkennen. Dieser Test ist so smart, dass er zusätzlich noch die Oxalsäure mit überprüft in mehreren Pathways. Und wenn man da schon sieht, dass Oxalsäure sehr, sehr hoch getriggert ist, muss man immer daran denken, das könnte ein Schimmelpatient sein. Dann gibt es Möglichkeiten, dass wir Schimmel mit so einer Art Petrischale versuchen ranzuzüchten in unserer eigenen Wohnung. Das wäre der Ermi-Schimmeltest für zu Hause. Dann haben wir einen genetischen Test. Das ist nicht zu unterschätzen, denn sehr viele Menschen haben tatsächlich eine Genvariante. Und zwar jeder vierte Deutsche hat so eine Genvariante, die es dem Patienten nicht ermöglicht, Schimmel aktiv und gut zu entgiften. Das ist eine Menge Holz, ne? Also jeder vierte kriegt es nicht hin, Schimmel zu entgiften. Dann kann man klassische Teste machen auf Schimmelallergien. Das sind diese IgE-Antikörper, die man im Blut bestimmen kann. Das kann man zum Beispiel über das Institut für medizinische Diagnostik in Berlin machen. Dann kann man Stuhluntersuchungen machen, wo man das Dickdarmmilieu bestimmt oder auch das Mundmikrobiom bestimmt. Das mache ich sehr oft, dass ich das nach Amerika schicke. Da können wir eine ganze Menge sehen. Dann haben wir einen TGF-Beta-Test. Da können wir bestimmte Zytokine finden, die bei Schimmel mit im Boot sind. Also wir haben im Grunde jetzt nicht immer so klassische Dinge, sondern wir sehen oft die Auswirkungen von dem Schimmel auf die Entzündungsmediatoren. Und die können wir dann oft testen. Das sind mehr dann indirekte Testungen.
Wenn du jetzt, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, mach erstmal alle Tests fertig und dann stelle ich meine Frage.
Ja, dann sehen wir oft MSH, das ist ein Wert, das ist ein bestimmtes Hormon, was extrem häufig vorkommt, wenn wir hier oben im in den Nasennebenhöhlen Staphylokokken haben. Und da müssen den Heilpraktikern und Ärzten das Glöcklein bimmeln. Wenn wir das finden, das sind die Patienten, die am Ende eine chronische Schimmelbelastung in den Nasennebenhöhlen haben. Dann gibt es ein niedriges ADH. Das ist auch ein Hormon. Der Körper versucht halt ganz schnell, die Toxine loszuwerden. Und dann hat man sehr häufigen Harndrang und da gehen sehr viele Elektrolyte verloren. Und wenn das so ist, die Elektrolyte müssen immer mit zugeführt werden, damit der Körper in einer guten Grundregulation ist. Und dann sehen wir noch so etwas wie erhöhtes Leptin. Da speichert der Körper Fett ein. Das war bei mir interessanterweise der Fall. Ich konnte zugucken und ich habe mich ganz normal wie immer in meiner Sabine-Ernährung ernährt und auf einmal habe ich 5 Kilo zugenommen und ich hatte überhaupt keine Idee, wo kommt das her? Ich hatte nichts geändert. Ja, der Körper ist smart. Der versucht dann die Toxine und alles Mögliche an Schimmel irgendwie einzubauen und dann fängt er an, das in den Fettzellen zu speichern. Auf einmal nimmst du zu. Also der Körper hilft sich in vielen Dingen selbst. Ein Leptin kann man auch testen lassen. Und daran kannst du sehen, wir haben sehr viele indirekte Parameter und sehr, sehr wenig Parameter, wo wir den Schimmel direkt irgendwo sehen können.
Wenn man sich jetzt nur einen Test raussuchen würde, oder welchen würdest du dann empfehlen?
Immer den organische Säuretest. Mhm. Das ist ein so umfänglicher Test, der eben das ganze Spektrum an Oxalsäure prüft, eine ganze Latte an Mykotoxinen testet. Wenn man da zusätzlich sind noch Nährstoffdefizite da, Mitochondrienstörungen, wir sehen Entgiftungsstörungen in dem Test. Das ist ein so breit aufgestellter Test. Da habe ich so viele Informationen in einer einzigen Untersuchung, dass ich diesen Test immer vorziehen würde. Wenn man in dem Test etwas Auffälliges findet im Bereich der Mykotoxine, dann gibt es noch einen weiteren organische Säure-Test direkt speziell nur für die Mykotoxine. Ich würde aber immer erstmal vorgehen, dass man diesen großen Test nimmt und wenn da noch Auffälligkeiten sind, dann kann man immer noch den organische Säure-Test speziell auf Schimmel mit dazu nehmen.
Und ist das ein Speicheltest? Ist das ein Bluttest?
Das ist ein Urintest.
Ein Urintest.
Sammelt man den Urin und schickt den in das Labor Amin Labs und dann wird das nach Amerika geschickt. Man hat innerhalb von 2 Wochen hat man dann eine Nachricht, was da vor sich geht. Und das ist einer meiner Lieblingsteste, weil ich da sehr schnell auch in die Verbesserung der Grundregulation kommen kann. Weil dann sehe ich vielleicht, okay, das ist ein Patient, der hat ganz, ganz, ganz viel mit Oxalsäure zu tun. Da kann ich in eine Ernährungsumstellung gehen, in die Vitalstoffverbesserung gehen, in die B6-Defizite gehen, die fast immer dann mit einer Oxalsäure-Problematik einhergehen. Da kann ich ganz viele und schnelle Korrekturen vornehmen. Deshalb ist das so mein Lieblingstest. Aber immer noch mal dran erinnern, man kann schimmelkrank sein und wir finden nichts. Leider.
Was würdest du denn sagen, wie viele Menschen überhaupt von Schimmelexposition betroffen sind? Also ich meine jetzt Menschen, die natürlich zu dir kommen, das ist eine bestimmte Auswahl, das Zahl natürlich höher. Vielleicht kannst du einmal eine Aussage zur gesamten Population machen in Deutschland und
Patienten. Das ist eine sehr schwierige Frage. Nun sind bei mir ziemlich viele SIBO-Patienten, sehr viele Mastzellpatienten. Und ich würde sagen, bei meinen Mastzellpatienten und die Mastzellpatienten, das sind die Autoimmunpatienten, das sind 95% der Mastzellpatienten sind von Schimmelpilztoxizität und von Schimmelerkrankungen belastet. Die Autoimmunpatienten, und das zeige ich dir gleich mal auf einer Folie, da werde ich dir die Frage im zweiten Nachgang noch beantworten. Die Autoimmunpatienten sind die Patienten, die ganz hohe TH2-Ausrichtung haben und ganz, ganz viel TH17. Das sind bestimmte Immunprofile, wo wir sehr viel Entzündung sehen. Und das sind die Patienten, also wer eine Autoimmunerkrankung hat, ist immer mit an Schimmel zu denken. Am Ende werden wir nicht nur durch diese immunologische Problematik krank, sondern wir müssen auch verstehen, das ist im Grunde eine Vergiftung, die wir dort haben, weil der Körper chronisch diese Sachen entgiften muss. Und da kommt es zu einer Toxizität, zu einer Ansammlung von Schimmel und Schimmelpilzgiften im Körper, die sich schneller ansammeln, als der Körper eigentlich in der Lage ist zu entgiften. Und deshalb ist das im Grunde eine Vergiftungserkrankung. Und das führt zu einer Vielzahl von Funktionsstörungen und potenziellen Symptomen und einer Vielzahl von Bereichen, insbesondere im neurologischen Bereich. Wir haben immer eine Dysregulation im Immunsystem. Wir sehen unfassbar viel Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wer jetzt sagt, ich reagiere plötzlich auf alles. Ich weiß gar nicht mehr, was ich essen soll. Ich reagiere auf Foodmaps, ich reagiere auf Oxalsäure, ich reagiere auf Salicylsäure. Das sind die Schimmelpatienten. Wir sehen häufig Darmfunktionsstörungen und Verdauungsprobleme und Hormonstörungen und sehr, sehr vieles mehr. Wir werden das gleich auf einer Folie uns nochmal gezielt angucken. Also es ist wirklich eine Multisystemerkrankung und deshalb ist die auch sehr komplex zu therapieren. Aber man kann das gut therapieren, wenn man weiß, wie man das korrekte Vorgehen hat. Das ist immer so das Wichtigste, dass der Zuhörer weiß, es gibt dafür Lösungen, aber bitte nicht zu schnell vorgehen. Wer zu schnell vorgeht, den bestraft oftmals dann das Therapieleben. Es ist immer besser, das Ganze in Ruhe zu machen und mit einer strukturierten Therapie. Jetzt kommen wir zu den Symptomen. Ja, also wenn wir uns das angucken, ich habe jetzt hier mal so einen Menschen, der belastet ist von einer Schimmelpilzerkrankung und da siehst du, in welchen Bereichen der Mensch Probleme haben kann. Das ist unfassbar. Wir sehen das autonome Nervensystem, wir sehen so etwas wie eine fehlende Energiewährung, das sind die Menschen, die chronisch müde sind. Wir sehen, dass da auch die Genetik mit reinspielt. Wir sehen, dass da der Darm eine große Rolle spielt und Allergien. Wir sehen, dass das Immunsystem involviert ist und dass es eine hohe toxische Belastung gibt und damit eine Überforderung in der Ausscheidungsfähigkeit. Und wenn wir uns jetzt die Symptome mal angucken, das ist ehrlich gesagt Also ich bezeichne das immer, das ist wie ein Ritt durch das Medizinbuch an Symptomen. Das kann im Nervensystem anfangen. Schimmel triggert Stress. Da kann es zu einer Dysfunktion im limbischen System kommen. Wir können auf alle möglichen Arten von Stress reagieren. Das kann mit Gehirnnebel verbunden sein, manchmal mit so Eispickel-ähnlichen Schmerzen, also auch Neuropathien. Ganz viele Menschen haben eine ganz besondere Reaktivität auf Licht und Geräusche. Das sind auch die Mastzellpatienten. Da ist das genauso. Aber wir sehen eine extreme Elektrosmog-Sensibilität, Schmerzen sogar bei Berührung. Das sind die ganz, ganz schwer Kranken und Schlafstörungen. Das alleine nur im autonomen Nervensystem. Und dann wirkt sich das natürlich auch auf die Grundregulation aus, auf unsere Energiewährung, die wir haben in unseren Mitochondrien, also auf unsere Lebensenergie. Da sehen wir ganz oft Blutzuckerinbalancen, Insulinresistenz, Mitochondrienstörungen, was einhergeht mit Energieverlust, Hormonstörungen, Schilddrüsenprobleme und das sogenannte POTS-Syndrom, wo man sehr, sehr große Schwierigkeiten hat, wenn man zum Beispiel sitzt, sich aufstellt, auf einmal kann der Blutdruck nicht mehr richtig eingestellt werden. Also es ist wirklich eine ganze Menge. Genetische Polymorphismen haben wir auch eine ganze Menge. HLADR, das war das, was ich eben schon erwähnt habe, dass es bei jedem vierten so ist, dass er Schimmel gar nicht entgiften kann. Wir sehen manchmal, Schimmelpatienten haben eine Affinität zum Histamin, Abbau, dass das oft eingeschränkt ist. Da sehen wir dann Probleme genetisch im DAO, Diaminoxidase oder HNMT. Wir sehen Entgiftungsgene, die manchmal nicht gut aufgestellt sind, wie die Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-Peroxidasen. Und wir sehen auch manche Neurotransmittergene, wie zum Beispiel das COMT-Gen, wäre hier auch, sehen wir sehr oft, dass das sehr schwach ausgerichtet ist.
Und sind das jetzt bei diesen genetischen Polymorphismen, sind das jetzt Ursachen oder Symptome?
Also ich würde sagen, das sind einfach erst einmal nur unterschiedliche Wege, wie der Körper reagiert. Aber wenn man, ich mache es jetzt mal fest, sagen wir mal am Histaminabbau. Wenn der Mensch ein abbauendes Histamin-Enzym, wie die Diaminoxidase, sehr schwach hat, dann kann das eine Auswirkung haben, weil dann der Körper nicht in der Lage ist, so sehr viel Histamin in der Ernährung zu handeln. Man kann diese Gene immer unterstützen durch die Baustoffe, die es braucht, um das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Also beim Histaminabbau, da sehen wir ganz stark, dass das B-Vitamine sind, ne, dass man das aufbauen und verbessern kann. Das können wir immer mit ins Boot holen, aber es sind eher kausale Faktoren, die eben da oben noch mit draufkommen. Es ist nicht zwangsläufig so, wenn genetische Polymorphismen da sind, dass das immer Schimmelpatienten sind. Aber es kommt eben sehr oft vor, wenn man diese genetischen Polymorphismen kennt, können wir sie adressieren, damit einfach die Stoffwechsellage verbessert wird. Also da können wir immer ganz viel auch reparieren. Das finde ich sehr cool. Wenn man das weiß, können wir Dinge sofort gegenregulieren. Im Darm sehen wir sehr oft, dass da viel, viel Trouble ist. Wir sehen sehr oft einen leckenden Darm. Ich habe eben schon erzählt, wir sehen Salicylsäureunverträglichkeiten, Oxalsäureunverträglichkeiten. Warum? Weil unglücklicherweise Schimmel und Candida Oxalsäure zusätzlich im Stoffwechsel einspeist, was dann zusätzlich von der Leber nochmal entgiftet werden muss. Wir sehen häufig starke Nährstoffdefizite. Bei der Oxalsäure ist das ein Riesenproblem. Die ist zwingend angewiesen auf ein Vitamin B6. Und da sind die Menschen oft extrem defizitär. Wenn wir es reinholen in den Körper und wir supplementieren, können wir diese Wege wieder verbessern. Also immer gucken, wo kommt denn eigentlich plötzlich so eine Oxalatunverträglichkeit überhaupt her? Denn das ist, wenn man die Ursachen abbaut, es ist behandelbar. Und ich selber konnte meine Oxalsäureunverträglichkeit vollständig überwinden. Und das ist immer gut zu wissen. Behandelt man die Ursache, kann man ganz, ganz, ganz viel zurückdrehen. Und das bringt viel Erleichterung bei den Klienten, ne? Dass man weiß, am Abbau der Ursachen kann man Dinge wieder zurückdrehen. Das ist sehr, sehr hilfreich, auch für für das Denken. Die meisten denken, oh Gott, ich werde das einfach nicht mehr wieder los. Aber ich kann euch sagen, mit den richtigen Schritten kann man das nicht nur handeln und verbessern, sondern man kann es auch vollständig wieder loswerden. Im Darm sehen wir sehr viel Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergiesymptome, eine verstopfte Nase, tränende Augen, Luftnot. Man reagiert auf eine Vielzahl von Lebensmitteln und Pflanzenchemikalien, weil es eben eine Vergiftungserkrankung ist. Ne? Im Immunsystem, da sprechen wir gleich nochmal detailliert drüber, sehen wir oft so eine sogenannte TH2-Erhöhung, eine TH1-Schwäche, was dann bedeutet, dass wir Infektionen nicht mehr gut abwenden können. Wir sehen viel Entzündungen, Mastzellaktivierung und auch Autoimmungeschehen, wie zum Beispiel das POTS-Syndrom und EDS, das ist das Ehlers-Danlos-Syndrom. Das sind typische Autoimmunerkrankungen. Und was sehr oft vorkommt, ist der Verlust der Toleranz auf Lebensmittel. Und dann spricht man von Verlust der Immuntoleranz, die man auch wieder aufbauen muss. Ja, als toxische Belastung, die Leber hat eine Menge zu ackern. Und je mehr wir Umweltgifte aus unserem Leben rausholen und möglichst unser Lebensfeld so giftarm wie möglich hinkriegen, desto besser kann der Körper diese Pathways in der Leber entgiften. Und damit ist es ihm einfach viel einfacher möglich, Schimmel am Ende auch wieder ausscheiden zu können. Und ja, also ich finde immer, die Leber braucht immer eine ganz besondere Liebe und eine Unterstützung. Und wenn wir das machen, erleichtern wir dem Körper ganz viel an auch anstrengender Arbeit. Denn Entgiftung ist eine massiv schwere und anstrengende Arbeit für den Körper. Was sagt nun die Wissenschaft zu Schimmel und Mykotoxinen? Und das sind nochmal so große Gruppen, was im Körper verändert wird. Wir sehen diese Immundysregulation. Und ja, wenn wir gucken gleich nochmal eine andere Folie an. Wir sehen eine TH2-Hochschaltung und oft eine TH17-Hochschaltung. Und wenn das eine hochgeht, kippt TH1 runter. Und das ist oft verbunden, dass wir sehr viel Allergieneigung haben und hier unten eigentlich eine Unfähigkeit, Infektionen wieder loszuwerden. Das ist das große Problem. Zusätzlich können die Mykotoxine und Schimmel halt die Mastzellen reizen. Und die Mastzellen gehören wieder mit zu diesen TH2-Helferzellen, sodass die ansteigen. Und dann können Menschen richtig heftige Mastzell-Flares bekommen.
Also so, ganz kurz erklären, was Mastzellen sind. Ich glaube, das ist nicht jedem klar und das ist ja trotzdem ein wichtiger Begriff, um hier die Zusammenhänge zu verstehen.
Also die Mastzellen sind eigentlich so unsere Wächter. Wenn wir uns unseren Körper als Ritterburg vorstellen, dann gibt's auf den vier Ecken Wächter, die gucken ständig nach Staub, nach Schimmel, nach Infektion, Bakterien, Viren, nach allem, was da reinkommt und stört. Und diese Mastzellen, wenn die etwas, irgendetwas erkennen, dann melden die, hallo, hier ist was, das gehört da nicht rein. Und dann beginnen die Mastzellen, sogenannte Mediatoren, freizusetzen. Das kann Histamin sein, das können Leukotriene sein, Tryptase. Ganz, ganz viele Entzündungsmediatoren, sowas wie Interleukine, Interleukin 1 und 6 und 33. Also eine Vielzahl von Signalbotenstoffen, die dem Körper eines bringen, eine latente Entzündung. So, was macht Entzündung und Mastzellaktivität? TH2-Hochschaltung. Und gleichzeitig sehr, sehr oft dann, wenn TH1 wegknickt, eine Unfähigkeit, die Infektionen auch überwinden zu können. Das Nervensystem ist immer aktiviert und zwar hochaktiviert und das führt dazu, dass Menschen in einer Schimmelbelastung ziemlich oft in einer Dominanz des sogenannten Sympathikus leben. Das heißt, die sind im Overdrive, in Kampf und Flucht und das reduziert die Entgiftung und die Nährstoffaufnahme. Deshalb muss immer zur Grundregulation auch Übungen mit eingebunden werden, um das Nervensystem zu beruhigen. Ja, die Schimmelsporen, die können im Grunde jede Organfunktion beeinflussen. Das Gehirn, die Nieren, Leber, das sind so die Ausscheidungsorgane und den Darm und vieles mehr, habt ihr eben auf der Folie auch gesehen. Sie behindern und überlasten die Entgiftungswege, wie die Lymphe, die Leber, den Darm, die Lunge. Also die Entgiftung wird da sehr stark kompromittiert. Dann sehen wir das Schimmel. Das nennt sich Ionophor. Das heißt, die Schimmelarten die können durch die Zelle, können in die Zelle eindringen und diese Zellmembranen durchdringen. Und das heißt, das Immunsystem sitzt ständig im Nachhinein, möchte reagieren, geht in die Zelle rein. So, und die Energiezellen, unsere Mitochondrien, das sind die Zellen, die uns Lebensenergie geben. Und deshalb sind so sehr viele Schimmelpatienten eben unfassbar chronisch müde. Mykotoxine sind im Blut halt auch wirklich nicht schnell nachweisbar. Und deshalb sind so viele Patienten eigentlich, man findet dann Infektionen. Der Arzt kann ganz viele Infektionen finden. Aber die darunterliegende Ursache der Schimmel bleibt oft Jahrzehnte im Grunde unentdeckt. Was wir uns wirklich klar machen müssen, alles muss die Leber und die Galle, die müssen das ausscheiden. Und zwar immer dann, wenn sie von Antikörpern erkannt werden oder, und das ist smart, von Bindemitteln gebunden werden. Das heißt, im Umkehrschluss, wir brauchen immer in der Therapie ein Bindemittel, auf das wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Das muss gebunden werden, damit es überhaupt ausgeschieden werden kann. Bei genetisch anfälligen Patienten ist der Körper halt überhaupt nicht in der Lage, diese Toxine zu markieren, sodass sie im Grunde nicht entfernt werden. Das sind die Leute, die wirklich Bindemittel brauchen. Die Bindemittel binden sich an diese Dinge. Selbst dann, wenn der Mensch genetisch nicht in der Lage ist, die entsprechenden Antikörper zu produzieren, um sie auszuscheiden. Also auch da sind Bindemittel immer total wichtig. Dann können Toxine sich an Enzyme binden und das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich, weil das kann dazu führen, dass Insulinrezeptoren mitbeteiligt sind, was dann zu einer Insulinresistenz führen kann. Heftig, ne? Also es sind so viele Körperteile damit involviert und das bedeutet für uns, wenn wir mit Schimmelpilzpatienten arbeiten, dass wir wirklich alles Menschenmögliche tun müssen, dass wir die normalen Stoffwechselwege wieder korrigieren und möglichst die Schimmelbelastung so schnell wie möglich runterzudrücken. Was ich sehr oft sehe, Schimmel kann Schilddrüsenprobleme machen.
Das ist wiederum, ich glaube, jeder Dritte in Deutschland inzwischen hat Abnormalitäten der Schilddrüse. Jedenfalls zunehmend, aber es ist ja auch multifaktoriell. Ich denke, Schimmel ist da eine Sache auf jeden Fall, die mit reinspielen kann.
Ja, das ist wirklich, hat viele Ursachen. Gerade Hashimoto, da sehen wir ganz, ganz viele Faktoren. Manchmal ist es eine Gluten-Problematik, mal sind es Nährstoffdefizite. Also da gibt es ganz viel, was ursächlich ist. Mal spielt ja auch der Darm noch mit eine Rolle. Aber Schimmel kann es eben auch. Jetzt haben wir hier noch eine Folie. Das hatte ich eben, glaube ich, schon beantwortet. Da hattest du gefragt, die Mastzellen und Schimmel, wie hängt das zusammen? Schimmel und Mykotoxine binden sich an die Rezeptoren für die Mastzellen und die degranulieren und geben dann diese entzündungsfördernden Botenstoffe frei, wie Histamin, Leukotriene und diese ganzen Interleukine. Und daran kann man sehen, dass das eine hochinflammatorische Erkrankung ist, so eine Schimmelpilzerkrankung. Das ist eine entzündliche Erkrankung, an der man arbeiten muss. Also je mehr Schimmel wir beseitigen können und je mehr und besser wir die Mastzellen beruhigen können, desto weniger Symptome wird der Mensch haben, desto weniger Entzündung wird er haben, desto weniger wird er die Gefahr haben, eine Autoimmunerkrankung auszubilden. Und das finde ich toll, dass man eben auch sehen kann, das ist alles behandelbar. Das überspringen wir mal. Jetzt kommt diese interessante Frage. Die Mykotoxine, die haben tatsächlich diesen Einfluss auf unser Immunsystem. Eigentlich brauchen wir immer Balance im Immunsystem. Ne? Mal geht das eine hoch, das andere runter, aber es sollte nicht chronisch, dauerhaft, chronisch verschoben sein. Wenn wir uns jetzt mal angucken, im Immunsystem sollte also eigentlich eine Balance zwischen TH1 und TH2 sein. Wenn wir da einen kurzen Blick drauf werfen, was im Immunsystem das mit Gleichgewicht gemeint ist, das heißt, dass TH1 und 2, das sind unsere Immunzellen, da gehören Zytokine mit rein und Signalbotenstoffe, die setzen bestimmte Botenstoffe frei. Und Zytokine, das sind so kleine Proteine, die bei der Zellsignalisierung helfen, die Immunantwort zu lenken und zu steuern. Und das steht für TH. TH steht für T-Helferzelle. TH1-Zellen, die bilden im Grunde so diese erste wichtige Welle der Immunantwort, wenn Viren und Bakterien kommen und uns angreifen. Dann geht TH1. So, bei Schimmel haben wir aber eine andere Problematik. Bei Schimmel haben wir TH2-Zellen, die sind an chronischen Entzündungen und Allergien und an der Antikörperproduktion beteiligt. Und Mastzellen gehören mit zu dieser TH2-Seite. Schimmel führt dazu, dass das Immunsystem dysreguliert wird. Im Grunde kann man sich so vorstellen, die Schimmel- und Mykotoxine können im Grunde eine Situation für den Körper schaffen, wo die akute Erregerabwehr, diese TH1-Helferzellen, runterfahren. Dies ist mit Abfall der TH1-Seite verbunden, auch oft mit einem Abfall von Interferon Gamma. Das ist ein sehr wichtiger Signalbotenstoff. Und das führt zu einer ganz schwachen Erregerabwehr. Auf der anderen Seite haben wir dann die kontinuierliche Aktivierung der TH2-Helferzellen durch Schimmel und das führt zu Entzündung und zu Mastzellaktivität. Und das hat eine hohe allergische Komponente. Das sind die Menschen mit vielen Lebensmittelunverträglichkeiten und in Richtung Autoimmungeschehen. Und dieses Ungleichgewicht muss man am Ende in der letzten Phase der Therapie auch mit behandeln. Aber indem wir erst einmal Schimmel beseitigen und das korrigieren, kann auch sein, dass sich das Immunsystem selber irgendwann wieder reguliert. Also da kann man gar nicht sagen, dass jeder sofort in eine Immuntherapie gehen muss, zwangsläufig. Das ist keinesfalls so. Der Körper kann viel auch selber regulieren. Immer dann, wenn Trigger da sind, die du abstellst, versucht der Körper, das in Ordnung zu bringen. Also nicht jeder Patient muss sofort in eine Immunregulatur gehen. Hier sehen wir es nochmal, um das ganz, ganz deutlich zu machen, dass das wirklich da draußen verstanden wird. Schimmelpilzerkrankungen machen eine bestimmte Immunausrichtung, wo TH1, die TH1-Helferzellen runterrauschen. Das führt zu einer höheren Belastung mit Krankheitserregern und Viren, zu einer erhöhten Infekthäufigkeit, zu Hohlrauminfektionen, oft zu Blasenproblemen, oft zu Problemen in der Lunge, dass da Infektionen sind. Infektion der Scheide, das passiert auch sehr, sehr oft, wenn TH1 runtergeht. Und insgesamt Infektionen, Entzündung und Schleimhaut wird in dieser Dysregulation kompromittiert. TH2 geht hoch, sehr oft jedenfalls. Und das ist die Allergieseite, die uns Nahrungsmittelunverträglichkeiten bringt. Eine Schimmelbelastung wird da lokalisiert, Mastzellaktivierung, Elektrosmog-Sensibilität, ganz oft Fehlbesiedlungen wie eine Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO oder auch SIFO, also ein Überwachstum mit Candida und Pilzen. Und wir sehen in dieser Hochschaltung von TH2 ganz, ganz oft Angstzustände und Stimmungsschwankungen. Insgesamt ist das Immunsystem halt so, so stark bei dieser Schimmelpilzbelastung involviert. Und das führt dazu, dass das limbische System diese hohe Last zu tragen hat und es führt zu einer Hochschaltung vom Sympathikus. Und der Sympathikus, das ist im Grunde der Teil des Nervensystems, der eigentlich uns zwar antreibt, aber der in dem Moment, also Verdauung und Entgiftung ist weniger aktiv, wenn wir in einer hohen Sympathikusaktivität sind. Wir brauchen für Verdauung und für Entgiftung eigentlich den Gegenspieler, den Parasympathikus. Und diese Disbalance, die finden wir sehr oft bei Schimmelpilzklienten, wo einfach das Nervensystem so hochgefahren ist im Sympathikus und wo wir weniger Nährstoffe aufnehmen, weniger entgiften. Und das ist eine blöde Kombi. Deshalb sind immer auch Übungen zur Nervenregeneration wie Atemübungen, wie Fußwechselbäder, Rizinusölwickel, Dankbarkeitsübungen auch mit in die Therapie aufzunehmen, damit wir im Grunde da auch wieder rauskommen können.
Wie testest du denn Sympathikus und Parasympathikus Aktivierung?
Also es gab früher in den Krankenhäusern, da gab es so ein Gurt und da konnte man den Sympathikus und den Parasympathikus anhand dieser Nervenimpulse messen. Heute macht man das oft über das Herzvariabilitätstestungen. Und man kann inzwischen über bestimmte Apps auch gucken, wie die Atembewegungen sind. Dann kann man das anhand der Atmung und an einem Clip am Ohr und am Handy genau sehen, in welcher Balance man ist. Mhm. Es gibt extrem viele Vagusnervstimulatoren inzwischen. Das finde ich ziemlich cool. Wenn Menschen wirklich ganz krass in so einer Dysfunktion sind, gibt es viele elektrische Geräte, die da Impulse geben, dass man sich einfach auch wieder ein bisschen besser beruhigen kann.
Okay, und das funktioniert auch deiner Meinung nach wirklich. Da war ich bis jetzt immer ein bisschen skeptisch bei so elektrischen Stimulationen.
Also die neuesten Geräte, da hat man tatsächlich in der Neuroimmunologie auch geguckt und die sind tatsächlich sehr hilfreich. Wenn du zum Beispiel dir das HARTMAS-Institut anguckst, da kannst du unmittelbar sehen, wie dein Atem sich auf die Vagusnervaktivität auswirkt. Und da hast du es schwarz auf weiß mit den Atemübungen, ob du das Optimum erreichen kannst. Also das ist immer gut, wenn man dann gleich sehen kann, dass das Ganze funktioniert, ne? Ja, also Übersensibilität ist halt ein wahnsinnig hohes Thema bei Schimmel. Und wenn man schimmelkrank ist, würde ich jedem den guten Rat geben, dass wir auf jeden Fall am Immunsystem arbeiten müssen und auf jeden Fall auch am Nervensystem. Das Gute ist, dass die Nervensystemarbeit oft in der Eigenregie gemacht werden kann. Wir können Atemübungen durchführen, sowas wie Box-Breathing-Methode, wo man 4 Sekunden einatmet, 4 Sekunden die Luft anhält, 4 Sekunden die Luft ausatmet und wieder 4 Sekunden die Luft anhält. Also wie so ein großes Quadrat, immer 4 Arten, also 4 Einheiten zählen. Das sind einfache Methoden, aber auch sowas wie Dankbarkeitsübungen, das Leben nochmal zu überprüfen. Was ist in meinem Leben eigentlich gut? Den Blick zu wenden auf das, was gut ist, ist für mich viel wichtiger als dieser Blick auf die Krankheit. Denn das, was wir implementieren können, was uns Kraft gibt, was uns zeigt, wir sind in Sicherheit, ist oft die Familie und Freunde, wo man sich in Sicherheit fühlt. Und das sind Komponente, die sind kostenfrei. Da können wir uns können wir uns wirklich sehr, sehr schätzen, wenn wir liebe Eltern haben, wenn wir einen netten Freundeskreis haben. Das sind die Bereiche, wo wir Sicherheit fühlen. Und Sicherheit fühlt man im Parasympathikus. In dem Moment, wo wir gut entgiften, Nährstoffe aufnehmen und uns beruhigen. Also Sicherheit ist da der überwiegend wichtigste Faktor von allem. Schimmelpilztoxizität führt oft zu dieser sogenannten zum Verlust der Immuntoleranz. Und das liegt daran, dass der Körper halt permanent merkt, gerade bei den Patienten, wo Schimmel angesiedelt ist, da ist Schimmel, ich muss jetzt im Immunsystem reagieren. Und dieses Friendly Fire, ne, diese Situation, wo der Körper immer und immer wieder reagieren muss, wenn du in diesem Overdrive bist, dann hat der Körper nicht mehr die Kapazitäten, um überhaupt zu sehen, ist das jetzt Freund oder ist das Feind? Oder muss ich jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen die Immuntoleranz verbessern und nicht sofort mit einer Produktion von Antikörpern oder einer Produktion von Entzündungen reagieren? Und das ist ganz oft bei den Schimmelpatienten, dass sie diesen Verlust der Immuntoleranz haben. Deshalb sehen wir da oft so schwere Lebensmittelunverträglichkeitsreaktionen. Ja, das war jetzt eine ganze Menge Theorie, würde ich sagen. Aber das Gute ist, wir brauchen eine Roadmap, wie wir vorgehen können, damit wir wirklich sicher eine Therapie anstreben können. Und diese Roadmap, die habe ich mir im Laufe der letzten Jahre erarbeitet, weil es mir sehr wichtig war, nicht zu früh in die Eliminierung zu gehen, weil wir dann wieder Mastzellaktivierung haben, wieder zu viel Entgiftung und Entzündung. Deshalb müssen wir hier sehr, sehr achtsam vorgehen. Ich würde immer mal sagen, bei Schimmelpatienten würde ich persönlich immer sagen, geht mal in eine Histamin- und Oxalatärmere Chemikalien, Lebensmittel erstmal reduzieren und Oxal- und Histaminarm oder zumindest ärmer essen. Damit könnte man schon mal starten.
Ich weiß, dass jetzt vielen Zuschauern das nichts sagt. Also viele können sich gar nichts darunter vorstellen, was jetzt oxalhaltige Lebensmittel oder so sind. Wir müssen das jetzt hier gar nicht alles auflisten, aber einfach als Hinweis, man kann das natürlich auch einfach mal googeln. Es gibt sehr gute Tabellen dazu.
Ich habe ein E-Book auf meiner Webseite und das kann sich jeder Interessierte kostenfrei runterladen. Also einfach mal unter Geschenke gehen und da ist ein Oxalsäure-E-Book hinterlegt und da ist ganz, ganz, ganz viel Wissen an Oxalsäure-Problematik mit drin. Ja, das erste und wichtigste bei einer Schimmelpilzerkrankung ist Mykotoxine identifizieren und vermeiden. Vermeidung absolut first. Wenn wir immer noch in einem schimmeligen Haus wohnen, wenn wir permanent Schimmel einatmen, das ist ganz, ganz schwer, dass man dann das Immunsystem beruhigen kann, weil wir das Immunsystem aktivieren und die Entgiftung nach wie vor ständig chronisch entgiften muss. Also deshalb die Vermeidung, ganz wichtig. Schimmel im Haus finden und beseitigen, diesen ERMI-Test oder einen Schimmelspürhund kann auch Schimmel aufdecken. Labortests können wir in dieser Phase machen auf Mykotoxine und man kann dann auch Toxinklassen feststellen von den Mykotoxinen. Der zweite Schritt, der sehr, sehr wichtig ist, ist die Unterstützung des Nervensystems. Das ist der Schritt Nummer zwei. Das ist so ein Bereich, das gehört mit zu der grundlegenden Regulation des Körpers. Wenn wir da sehr viel Kraft haben, wenn wir eine ausgeglichene Nervenkraft haben, sind wir viel, viel eher in der Lage zu entgiften, Nährstoffe aufzunehmen, unsere Darmgesundheit voranzubringen. Deshalb hier mein großer Tipp, Vagusnervübungen, Urvertrauen stärken, mit Freunden weggehen, überall, wo man sich sicher fühlt. Das sind die Sachen, die man in dem Bereich machen kann. Bei den ganz, ganz Kranken, die bettlägerig sind, da würde ich sagen, da brauchen wir Programme für das Gehirn, damit das umgeschult wird. Das sind sogenannte Retrainingsprogramme für das limbische System. Das ist notwendig für die Patienten, die wirklich super, super krank sind, wo das Nervensystem einfach so aus der Kontrolle geraten ist, wo man erst einmal wieder neue Verbindungen aufbauen muss. Und dann alles, was Selbstfürsorge angeht, auf sich selber Acht geben, sich selber auch in Krankheit zu lieben und nicht diesen Kampf zu haben, ich will das alles weghaben. Dieser Kampf, ich muss das wegkriegen, ich kämpfe, das ist oft das, was uns so lange in den Krankheiten aufrecht erhält, weil wir einfach so stark im Sympathikus aktiv sind. Aber heilen tun wir im parasympathischen Nervensystem. Und deshalb darf man auch sagen, ich tue alles, dass es mir selber gut geht, dass ich gucke, was mache ich gerne im Leben und das verstärke. All das kann dazu beitragen, dass Symptome auf sich reduzieren können, sich wirklich zu konzentrieren auf das, was einen Menschen antreibt. Weil in dem Moment, wenn du dich konzentrierst auf etwas, was du gerne magst, rücken oft Schmerzen oft so ein bisschen in den Hintergrund. Also Selbstfürsorge, selbst wenn es nur ganz kleine Schritte sind, die du heute machen kannst, mach es. Weil das wird dazu führen, dass du die Dinge, die guten Sachen im Leben aufbauen kannst und du wirst dadurch besser heilen können. Der dritte Schritt, gehen wir hier nochmal ein Stückchen weiter, ist die Grundregulation stabilisieren. Und dazu gehört, dass wir Nährstoffe auffüllen, dass wir mal gucken, wie ist denn unser Blutdruck? Das sehe ich wahnsinnig oft, dass der Blutdruck nicht zu hoch ist, sondern viel zu niedrig. Das sind sehr oft Schimmelpatienten, die ganz niedrigen Blutdruck haben. Und das ist gefährlich, weil wenn der Blutdruck und die Sauerstoffzufuhr in der Zelle nicht vorhanden ist, wo soll denn unsere Lebensenergie herkommen? Und daran kann man schon sehen. Also wir müssen die Grundregulation immer mit ins Boot holen, denn uns ist überhaupt nichts, also es ist nichts gewonnen, wenn wir die Schimmelpilze entfernen, aber wir haben immer noch zu wenig Sauerstoff, um Nährstoffe zu transportieren oder die Energie in der Zelle aufrechtzuerhalten und uns genügend mit Lebensenergie zu versorgen. Deshalb gehört zu meiner Grundregulation immer, das Optimum an Nährstoffen aufzunehmen, entweder über die Ernährung oder über Nahrungsergänzungen, den Blutdruck sich genau anzugucken. Wenn der zu niedrig ist, müssen wir den erst wieder auf Normaltemperatur bringen, weil wir ansonsten oft Schwierigkeiten haben, die Mitochondrien wieder in eine verbesserte Energielage zu bringen. Da können wir dann so etwas einsetzen wie beispielsweise Ubiquinol, Q10, NADH, Acetyl-L-Carnitin, Astaxanthin. Das sind so Sachen, die können die Mitochondrien auch schon wieder aufbauen. Dann gucke ich sehr gerne nach dem Blutzucker, ob der reguliert ist, nach dem Säure-Basen-Haushalt. Und ich versuche immer, möglichst auch am Schlaf zu arbeiten, weil das ist die Zeit, wo der Körper wirklich regulieren kann. Das sind schon mal ganz schön viele Aufgaben. Trotz alledem, wenn wir hier 4, 5, 6 Sachen vergessen und wir gehen gleich in die phasengerechte Leberunterstützung oder in die Entgiftung, dann wird das ein sehr langsames Vorankommen. Dann wird das ein schmerzhafter Weg werden. Weshalb wirklich erst einmal regulieren, alles stabilisieren und dann langsam in die Entgiftung und in die Entfernung der Mykotoxine gehen. Ich würde immer die Mastzellstabilisatoren vorab einsetzen. Das ist besonders wichtig, weil wir natürlich nicht möchten, dass bei einer Therapie die Mastzellen Entzündungsbotenstoffe produzieren. Ist ja klar. Wenn wir etwas entfernen wollen, wird das dazu führen, dass die Mastzellen das merken und dass die Mastzellaktivität erhöhen. Und dadurch erhöhen wir unsere Entzündungen. Und hier möchte ich vorab schon die Mastzellen stark beruhigt haben, damit dann nicht in so einem Overdrive ist, dass wir es riskieren müssten, während der Therapie in hohe Entzündungsneigung zu kommen. Wir können Elektrolyte einsetzen, Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin A, wir haben Zink, das sind schon mal ganz wichtige Vitamine und Mineralien, die wir einsetzen können. Dann gibt es eine Menge auch an Kräutern, wie zum Beispiel Perilla-Extrakt, Resveratrol, Quercetin, das sind so ganz schöne naturheilkundliche Mastzellstabilisatoren. Schulmedizinisch könnte man auch klassische Histaminsenker einsetzen. Und eines meiner absoluten Top-Favoriten, ich weiß eigentlich gar nicht, wozu Butyrat nicht in der Lage wäre. Butyrat ist eine Fettsäure, die so einen günstigen Einfluss auf Entzündungen zeigt. Das ist in der Therapie nicht wegzudenken. Auch Butter zum Beispiel ist eine der höchsten Quellen, die wir haben für Butyrat. Und Butyrat ist ein Entzündungshemmer. Das ist ein Stoff, der unsere Kolonozyten im Darm ernährt, die Darmzotten ernährt. Also das ist ein unfassbares Allround-Talent. Das würde ich jedem empfehlen, das einzunehmen. Ja, und dann kommen wir schon in die Vorbereitung für die Entgiftung rein. Und da sehen wir Drainagewege öffnen. Das heißt, wir wollen vorbereitend, bevor der Körper schon entgiften kann, wollen wir alles vorbereiten, dass die Ausscheidungswege so optimal wie möglich reagieren. Und da können wir viel machen. Wir können uns ein bisschen mehr bewegen. Wir können Lymphaktivierung machen mit der Trockenbürste. Wir können über die Haut versuchen, ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen durch Infrarotsauna und Schwitzen. Verstopfung lösen ist sehr wichtig, weil wir scheiden letztendlich die Gifte über unseren Darm wieder aus. Also meine SIBO-Klienten, die haben sehr oft Verstopfung. Da müssen wir immer auch an der Verstopfung arbeiten. Wenn jetzt wirklich Not am Mann ist, so ein Kaffeeeinlauf kann den Gallenfluss stärken und die Ausscheidung massivst verbessern. Also auch das ist ein kostenfreies Tool. Das kostet, kostenfrei nicht. Man muss den Kaffee ja bezahlen. Aber das ist ein Tool, was wir zu Hause machen können, was wirklich super, super hilfreich ist und eine Menge an Rückvergiftungen auch vermeiden kann. Also sehr, sehr gute Idee, bei Schimmel Kaffeeeinläufe durchzuführen. Dann können wir die Trinkmenge erhöhen und Atemtechniken machen, auch um die Drainagewege zu verbessern. Und du siehst, jetzt haben wir schon die erste Schleife geschafft und jetzt kommen wir erst auf die Zielgeraden, zu der eigentlichen Therapie. Und da müssen wir wissen, die Mykotoxine müssen gebunden werden. Die werden nicht einfach nur so ausgepieselt oder aus dem Darm ausgeschieden. Die müssen sich festbinden, damit sie ausgeschieden werden können. Und da werden wir nachher nochmal Einzelfolien uns angucken. Es gibt ganz viele Sachen, die wir da machen können, über Aktivkohle, Kokosnusskohle, Bentonit, Zeolit, Probiotika auch, sowas wie Esboladi. Dann haben wir Mittel wie Carboxy von Cellcore, Chlorella, Präbiotika wie Propolmanan oder Glucomanan. Dann gibt es Mittel, die wir insgesamt kaufen können, sowas wie Bowlmover von Cellcore oder ein Biotoxinbinder von Cellcore. Gibt es eine ganze Menge, was wir machen können. Wenn wir die eingeführt haben, dann unterstützen wir erstmal die Leber. Zum Beispiel mit Mariendistelextrakt, durch Löwenzahnwurzel oder durch Calcium-D-Glucarat, durch B-Vitamine oder Glutathion. Und dann haben wir die Leber wieder geöffnet, damit die gut ausscheiden kann. Und erst dann gehen wir zur Entgiftung mit Antimykotika. Das heißt, wir haben alles getan, um diese Entgiftungswege wieder frei zum Fließen zu bringen, die Aktivität zu erhöhen. Und dann gehen wir in die Entgiftung mit Antimykotika, mit Kräutern, kolloidalem Silber. Gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, was wir dann effektiv therapieren können. Ja, also nach diesem Plan arbeite ich jetzt schon viele Jahre und der Plan bereitet erstmal sehr achtsam vor, bevor wir in die Entgiftung und in die Schimmeltherapie gehen. Das ist ein Plan, der hat sich wirklich sehr bewährt. Nun haben wir eben gesagt, das Nervensystem ist wahnsinnig wichtig. Und ich möchte nochmal auf dieser Folie euch zeigen, warum es so notwendig ist, dass wir unser Nervensystem beruhigen. Weißt du, Joshua, es ist so oft so, meine Klienten, die befolgen wirklich akribisch die Leberentgiftung, die machen ganz, ganz tolle Drainage. Aber oftmals wird dieses wichtige Nervensystem nicht so adressiert, wie es notwendig wäre. Und als kleiner Tipp und nochmal als kleine Ermutigung, wenn das Nervensystem stabil ist, werden wir in vielen Dingen viel, viel schneller heilen können. Das Gleichgewicht des Nervensystems kann dir wirklich helfen, die Mastzellen zu beruhigen, Entzündungen zu drosseln, weil im Parasympathikus findet die Entzündungshemmung statt. Da werden wichtige entzündungshemmende Stoffe gebildet. Das wird dir helfen, Nahrungsergänzungsmittel zu tolerieren. Viele Menschen haben sogar durch diese hohe Mastzellaktivität Probleme, Nahrungsmittel einzunehmen, weil sie selbst darauf reagieren. Es wird dir helfen, Lebensmittelreaktionen zu reduzieren. Das heißt, du wirst am Ende schneller wieder Nahrungsmittel auch zuführen können und musst nicht über Jahre in so einer restriktiven Ernährung bleiben. Es wird dir helfen, dein Immunsystem wiederherzustellen, die Entgiftung zu verbessern und vor allen Dingen die Verdauungssäfte und die Darmperistaltik zu verbessern. Eine ganze Menge, ne? So Magensäure, Gallensäfte, Darmperistaltik, alles hängt vom Vagus ab. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir so viel Gutes gemacht, dass wir im Grunde schon dem Körper so viel an guten Dingen bereitgestellt haben, dass viele andere Sachen viel einfacher zu erreichen sind. Also sehr, sehr cool. Jetzt fragen mich manchmal Kunden, woran kann ich eigentlich erkennen, dass der Vagus irgendwie völlig kompromittiert ist? Woran sieht man das? Die Menschen, die wirklich ganz schwer in so einer Sympathikusüberlagerung sind, das sieht man, wenn ein schwacher Schluckreflex da ist, Licht- und Geräuscheempfindlichkeit vorhanden ist, wenn sehr viel Angst und Depressionen vorhanden sind. Verstopfung ist sehr, sehr oft ein Zeichen einer zu hohen Aktivität im Sympathikus. Wenn massive Schmerzzustände da sind, Schlafprobleme, ein zu hoher oder zu niedriger Blutdruck. Das sind so diese Alarmsignale, die ich immer wieder sehe, wenn wir wissen, wir müssen erst das Nervensystem korrigieren. Ja, und dann ist es mir nochmal wichtig zu besprechen, warum man die Mastzellen vorab beruhigen soll. Wenn wir Therapien machen, haben wir gesagt, heute die Mastzellen sind die Wächter unseres Immunsystems. Die würden sofort Entzündungen ausbilden. Wenn wir Schimmeltherapie machen, werden Entzündungen entstehen. Und da möchte ich, dass die Mastzellen gut vorbereitet sind, damit sie eben nicht in diesen Overdrive von Entzündungen gehen. Wenn man Mastzellstabilisatoren einsetzt, können wir Entzündungen beruhigen. Wir werden eine bessere Toleranz von Lebensmitteln erreichen. Wir werden viel sicherer entgiften können und viel weniger Herxheimer-Reaktionen haben. Wir haben die Grundregulation, die wir besser stärken können. Wir können besser schlafen. Wir können mehr Nahrungsergänzungsmittel tolerieren. Wir können die Entgiftungswege schneller öffnen und wir können viel mehr Gifte ausscheiden. Und deshalb ist das für mich natürlich immer einer dieser wertvollen Tools, die wir nutzen können, um den Menschen wirklich auf die notwendige Schimmelpilzentgiftung und Ausscheidung vorzubereiten. Jo, jetzt habe ich hier mal meine beste Liste, um die Mastzellen zu beruhigen. Für die Kräuter können wir Perillasamenextrakt nehmen. Da ist ganz viel Luteolin enthalten, was herausragende entzündungshemmende Eigenschaften hat. Resveratrol, Baikal, Helmkraut, die Brennnessel kann das. Man kann auch ganz vorsichtig mit Brennnesseltee auch mal anfangen. Quercetin. Quercetin wird übrigens, ist nicht mein Favorit, wird sehr, sehr oft eingesetzt, aber es ist nicht mein Favorit, weil sehr viele Menschen eine Salicylsäureunverträglichkeit haben. Und da sehen wir sehr, sehr oft, dass die ganz negativ auf Quercetin reagieren. Deswegen steht das so weit unten auf meiner Liste. Als Vitamin?
Also mit Schwarzkümmelöl ist für mich persönlich auch ein Favorit, wo ich wirklich merke, dass Mastzellen beruhigt werden.
Das würde auch gehen.
Ja.
Allerdings bei dem Perilla zum Beispiel, da haben wir so viele Studien und ich habe das Schwarzkümmelöl nur nicht damit draufgeschrieben, weil wir noch nicht so viele Studien haben. Aber ich sehe auch sehr viele vorteilhafte Ergebnisse, wenn wir Schwarzkümmelöl zum Beispiel auch ganz normal mal über die Ernährung mitzuführen. Also das ist ein guter Tipp. Das könnte ich hier noch mit auf die Folie einfügen. Danke
und
dir.
Jetzt bei diesen Kräutern, empfiehlst du, dass man jedes Kraut einzeln nimmt? Hast du ein Kombipräparat?
Die Sesterquell, das ist ein Kombinationspräparat. Allerdings kommt es immer auf den Klienten an, weil wir eben so eine hohe Reaktivität haben. Ist das oftmals für schwere Mastzellpatienten, also wo wirklich eine hohe Reaktivität vorhanden ist, ist es oft nicht hilfreich, Kombinationspräparate zu nehmen. Da ist es viel, viel sinniger, dass wir von Patient zu Patient entscheiden, was wollen wir einsetzen. Bei Salicylsäureproblemen und Oxalsäureproblemen sind das eher die Kategorien Vitamine, Mineralien und Naturheilmittel und nicht die Kräutertherapie, weil die Kräuter so viel Salicylsäure enthalten, dass sie den Leberpathway für Oxalate, für Schimmel und für Salicylsäure kompromittieren und noch mehr überlasten. Also das bedeutet, für uns als gute, achtsame Berater müssen wir uns den Patienten angucken. Ist Oxalsäure und Salicylsäure ein Problem, würde ich immer in die Vitamin- und Mineralien- und Naturheilmittelkategorie gehen und nicht in die Kräutertherapie. Wir haben eine große Auswahl an Vitaminen und Mineralien. Wir können Elektrolyte sehr, sehr sicher einführen. Vitamin A, Vitamin D, Magnesium, Zink und Peer. Peer setze ich ab und an ein für chronische Schmerzpatienten. Peer ist eigentlich etwas, das ist so ein körpereigener Stoff, der andockt an die Rezeptoren für Nervenzellen. Und manchmal ist Peer im Körper einfach aufgrund des chronischen Verbrauchs, aufgrund der hohen Schmerzen so niedrig, wenn wir es hochfahren, kann das damit verbunden sein, dass wir sehr, sehr stark Nervenschmerzen beruhigen und insgesamt Schmerzen im Bereich von Gelenksproblemen. Dann kann man das einsetzen. Wenn wir mehr Histaminprobleme haben, dann kann man auch mal die Diaminoxidase, dieses Enzym DAO, mit einsetzen. Und als einer meiner absoluten Hack-Tipps, kurzkettige Fettsäuren und da sehr gerne ein Tributyrat. Ich habe es jetzt hier nur als Butyrat aufgeschrieben, aber ein Tributyrat ist im Moment so mein Favorit von allem. Ja, woher weiß man nun, ob deine Mastzellen vielleicht ein bisschen im Overdrive sind? Möglicherweise benötigst du mehr Mastzellunterstützung, wenn du folgende Symptome hast. Wenn du nur ganz wenige sichere Lebensmittel hast, also wenn du, sagen wir mal, 5 bis 10 Lebensmittel hast und du reagierst auf alles Mögliche, dann weißt du, deine Mastzellen müssen beruhigt werden. Also wenn du auf alles reagierst. Wenn du eine Intoleranz zu Nahrungsergänzungsmitteln hast, dann weißt du hundertprozentig, du musst deine Mastzellen beruhigen. Oder wenn du eine Belastung hast, wo du auf Toxine reagierst. Und das sind Erkrankungen, die heißen MCS, diese multiple Chemikaliensensitivität, oder TILT. TILT bedeutet, dass man reagiert auf kleinste Mengen von Toxinen. Oder wenn eine HPU, also eine Stoffwechselerkrankung vorliegt, wo sich Toxine sehr schnell ansammeln können aufgrund von Zink, Mangan und B-Vitaminmangel. Also man kann sehr, sehr viel tun, die Mastzellen zu beruhigen und damit bringt man den Körper in eine deutlich bessere Reaktionslage, bevor man dann in die entsprechenden Therapien geht. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass wir uns vorab genügend Zeit nehmen, nicht in die Therapie reinrutschen, ohne diese wichtigen Grundvoraussetzungen geschaffen zu haben, dass wir hinterher, vielleicht wenn wir zu schnell waren, am Ende einen richtigen Mastzellschub provozieren oder eine schwere Entzündungsschub auslösen. Das wäre immer ganz fatal, weil damit kannst du dich über Wochen und Monate tatsächlich in deinem Empfinden verschlechtern. Das ist immer das, was ich sage. Bitte wählt den sanften Weg. Und der sanfte Weg ist ein sicherer Detox-Plan, den wir angehen müssen. Wenn man zu schnell entgiftet, zu schnell Therapien anmacht, wird es den Menschen sehr schlecht gehen. Schritt 1 nochmal, Quelle von Schimmel sanieren, Nervensystem stärken, Atemtechniken anwenden, die Grundregulation stärken, Mastzellen beruhigen und die Schleimhautbarrieren stärken. Das ist eigentlich, Schleimhautbarrieren müssen wir immer stärken, wenn es Probleme da geben sollte. Also wenn dein Arzt zum Beispiel mal in einer Stuhluntersuchung feststellen würde, da wäre das sekretorische Immunglobulin A zu niedrig, dann müsste man in eine Schleimhautbarriere investieren und die Schleimhaut wieder in Ordnung bringen. Im Schritt 2 Lymphdrainage, Drainagewege zum Fließen bringen, Bewegung, Lymphaktivierung, Trockenbürsten, Infrarotsauna, Schwitzen, Verstopfung lösen, Kaffeeeinläufe machen, Trinkmenge erhöhen, Prädetox und Haushaltsdetox. Schritt 3, und da kommen wir jetzt gleich dazu, spezifische Bindemittel einnehmen. Wenn das erledigt ist, wenn die Bindemittel gut eingeführt worden sind, erst dann gehen wir ins spezifische Antimykotika und in die infektiöse Behandlung von viralen und bakteriellen Infektionen. Wow, wir haben es schon fast geschafft im ersten Teil. Bindemittel sind in einer Mykotherapie absolut nicht wegzudenken, weil denke immer daran, jeder Vierte kann über die Antikörperschimmel nicht erkennen und sozusagen dann die Schimmelproblematik nicht zur Ausscheidung bringen. Deshalb sind Bindemittel absolut essentiell und notwendig. Die helfen, die Schimmeltoxine zu binden, und sie helfen aber auch, die Reaktionen durch Entzündungen möglichst klein zu halten. Und die sogenannten Herxheimer Reaktionen, was im Grunde nichts anderes ist, wie eigentlich eine ein Entzündungsflair, diese Herxheimer Reaktionen zu drosseln. Wir können da uns auch erstmal damit befassen, welche Vorteile diese Bindemittel haben. Also sie helfen dir, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Sie binden sich generell nicht nur an die Mykotoxine, sondern generell an Giftstoffe, sodass sie wieder aufgenommen und damit sie eben nicht wieder aufgenommen und erneut entgiftet werden müssen. Man sollte immer Bindemittel je nach Mykotoxin einsetzen. Und jede Mykotoxin-Klasse benötigt tatsächlich ein ganz eigenes Bindemittel. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man herausfindet, mit welchen Mykotoxinen der Klient belastet ist. Bindemittel gibt es unendlich viele. Und ich sage immer, es gibt, ich würde sagen, so unspezifische Bindemittel und sehr smarte Bindemittel, also richtig intelligente Bindemittel. Und wir haben eine Vielzahl, Tiefkohle, Kokosnusskohle, Bentonit, Carboxy, das ist ein Mittel von Cellcor, was ich sehr schätze, ein Zeolit, ein Probiotikum wie Esboladi, Humin- und Fulvinsäuren, Apfel- und Citruspektin, Chlorella, chemische Mittel wie Velchol, Chitosan, Propylmandan und Glucomandan, das sind Präbiotika. Und diese Bindemittel würde ich immer erst einführen, wenn die Mastzellen beruhigt sind. Also immer gut den korrekten Weg einsetzen. Puh, hier auf dieser Folie steht echt eine ganze Menge drauf und ich will auch die Zuhörer nicht extrem belasten. Aber es gibt unfassbar viele Mykotoxine und nicht jeder Binder ist in der Lage, jedes dieser Mykotoxine zu binden. Deswegen habe ich hier eine Liste von unseren Schimmelexperten. Da seht ihr oben Bindemittel mit Buchstaben gekennzeichnet. Zum Beispiel seht ihr da ein A wie Aflatoxin. Das wird von einem Aspergillus flavus zum Beispiel gebildet. Und wenn ihr jetzt mal weiter nach unten geht, unter A, seht ihr, das wird von Aktivkohle und Kokosnusskohle gebunden durch Bentonit, durch Chlorella, durch Zeolit, durch Glucomannan und Chitosan. Andere dieser Schimmeltoxine werden durch andere Bestandteile und Binder gebunden. Deshalb ist es immer gut zu wissen, welches Schimmeltoxin habe ich und welchen spezifischen Binder kann ich einsetzen.
Wenn ich mir das jetzt so genau anschaue, dann also sehe ich ja, Bentonit bindet fast alle Mykotoxine, bis auf das Ochratoxin. Bedeutet ja auch, wenn man jetzt Bentonit und Zeolit einfach kombiniert, dann hätte man ja automatisch schon alle abgedeckt. Oder verstehe
also,
ich das?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man erreichen will. Ne? Bei manchen, wo zum Beispiel auch noch Verstopfung eine Rolle spielen würde, das habe ich, sehe ich oft in meinen SIBO-Klienten. Da habe ich jetzt vielleicht jemanden, der hat ein Methan-IMO, der hat ganz dolle Verstopfung. Da würde ich dann vielleicht mal gucken, setze ich da vielleicht mal einen Ballaststoff ein. Der bindet auch gut. Ich müsste erst mal gucken, okay, Propolmandan, Glucomandan, hat auch einige gute Eigenschaften, Chitosan auch. Und das hilft demjenigen vielleicht sogar bei der Verstopfung und bei den Mykotoxinen. Also da haben wir so ein bisschen Handlungsspielraum als Berater, wo wir genau gucken, so was setzen wir jetzt ganz gezielt auch ein. Nicht jedes Bindemittel ist gleich smart. Und nicht jedes Bindemittel kann umgehend eingesetzt werden. Da haben wir einiges zu beachten. Da können wir noch mal weiter gucken. Ich habe jetzt hier mal so ein paar allgemeine Dosierungen auch mit aufgeschrieben, weil das meine Klienten immer sehr interessiert, mit welchen Dosierungen arbeiten wir. Das sind meine Vorschläge. Kunden fragen mich ganz oft, wie viele Bindemittel soll ich einnehmen? Das hängt immer von deiner Empfindlichkeit ab, ne? Und wie stark du auch in anderen Bereichen noch erkrankt bist. Man soll niemals mehr nehmen, als der Körper verträgt. Das sehen wir sehr, sehr oft, wenn wir zum Beispiel ein Zeolit haben. Das ist sehr stark verstopfend. So, und daran kannst du schon sehen, ne, man kann ganz schlecht Empfehlungen abgeben, weil wenn Verstopfung da ist, können wir nicht weiter entgiften, weil wenn wir verstopfen, ist die Ausscheidung über den Darm erstmal verlangsamt, was ja sehr relativ schlecht wäre. Ich habe euch jetzt hier mal so Dosierungen aufgeschrieben, die so mittlere Dosierungen sind, die bei meinen Klienten sehr gut vertragen werden. Da siehst du Aktivkohle und Kokosnuss.
Ich denke tatsächlich, wir müssen die Dosierungen nicht einzeln durchgehen. Aber wenn jemand jetzt an einem Schritt ist, wo er also an einem Bindemittelschritt ist, dann kann er ja auf jeden Fall nochmal zurückkommen zu diesem Video, zur Vorlesung und sich das nochmal durchschauen.
Das ist eine gute Idee. Wir gehen jetzt nur noch einmal darauf ein, dass Bindemittel, die nicht so smart sind, die können uns die Nährstoffe rauben. Das finde ich sehr wichtig zu wissen. Und da haben wir eben smarte Sachen, die das nicht tun, aber wir haben auch bestimmte Bindemittel wie zum Beispiel Aktivkohle, Bentonit, die klauen uns tatsächlich die Nährstoffe. Und deshalb ist das total wichtig, dass wir wissen, wann wir sie einsetzen. Zum Beispiel Esboladi, das Probiotikum, L-Rhamnosus, Propolmandan, Glucomandan und Velchol, sollte man mit dem Essen einnehmen. Währenddessen diejenigen Bindemittel, die uns die Nährstoffe rauben, wie Aktivkohle, Kokosnusskohle, Bentonit, Chlorella, Humin- und Fulvinsäuren, Zeolit, Toxoprovent von Biopor, das sind Sachen, die sollten wir außerhalb der Mahlzeiten einnehmen. Das ist gerade aus meinem neuesten Fortbildung aus Australien mit einer Dame, die sich seit Jahrzehnten mit den Bindemitteln auseinandersetzt. Das sind so die Tipps, die sie uns gegeben hat. Manche nehmen das gern zur Nacht ein, weil ehrlich gesagt, wenn wir auch Vitalstoffe einnehmen, das ist ganz schön schwer, das Ganze zu timen. Deshalb hier meine Idee, immer ganz gut, wenn wir das zum Schlafen auch also einmal zumindest am Tag, dass wir es zur Nacht einnehmen, weil in der Nacht entgiften wir und dann ist es gut, wenn wir da Bindemittel mit an Bord haben. Binder müssen mindestens 4 Stunden vor oder nach Schilddrüsenmedikamenten gegeben werden. Die dürfen wirklich nicht in der Nähe von Schilddrüsenmedikamenten eingenommen werden. Wenn eine Herxheimer-Reaktion auftreten sollte, Also verschlimmernde Symptome während der antimikrobiellen Therapie, Kopfschmerzen, Brain Fog, Schmerzen, Müdigkeit, Darmprobleme. Das betrifft etwa 5% der Klienten. Dann sollte man immer sofort die Bindemittel erhöhen, wie beispielsweise Aktivkohle, 3 Kapseln zweimal pro Tag außerhalb der Nahrung einsetzen und immer mehr Wasser trinken. Ansonsten kann man auch noch ein Kombipräparat einnehmen, wie den Biotoxinbinder von Secor. Da sind gleich mehrere bindende Mittel enthalten, die ein bisschen mehr Bindekapazität haben. Wenn du zu Verstopfung neigst, da würde ich immer sagen, Bindemittel, da müssen wir sehr, sehr achtsam sein, ob wir es uns erlauben können, schon Bindemittel zu geben. Weil da würde ich eher erstmal so ein Magnesiumoxid geben in Form von Oxypowder oder von einem Mittel, das heißt Bowel Mover von Secor, die Trinkmenge erhöhen, sich ein bisschen mehr bewegen, mehr Früchte essen oder mal einen Kaffeeeinlauf machen. Das darf man nicht zulassen, dass Verstopfung enthalten ist und wir wollen versuchen, die Ausscheidungsfähigkeit zu erhöhen. Verstopfung ist immer ein Zeichen, dass die Ausscheidefähigkeit im Moment nicht hundertprozentig gegeben ist. Die meisten Menschen finden es am einfachsten, Bindemittel zu nehmen, entweder gleich morgens oder nach dem Aufstehen oder eben vor dem Schlafengehen. So, das ist jetzt die letzte Folie, die ich habe auf unserem ersten Teil. Mich fragen immer wieder Klienten, was man bei einem Mastzellschub machen soll. Und das kommt leider ziemlich oft vor. Stell alles ab, was dich triggert. Das kann sein, dass du zu viele Lebensmittel mit Histamin gegessen hast. Dann muss man runterfahren, Trigger erkennen und das, was dich getriggert hat, umgehend abstellen. Vor allen Dingen muss man Ruhe bewahren. Das ist so wichtig, denn je mehr Unfrieden bei uns im System ist, desto mehr Histamin wird ausgeschüttet. Und das kann ganz schnell in einem Teufelskreis enden. Man kann Histamin und Pflanzenchemikalien einfach für den Teil etwas minimieren. Man kann auch mal 2-3 Tage fasten. Das ist auch sehr hilfreich. Man kann die Trinkmenge und gefiltertes Wasser erhöhen. Und damit helfen wir dem Körper, Histamin auch schneller aus dem Körper auszuschwemmen. Man kann mal ein Vitamin C als natürlichen Gegenspieler da mit reinbringen. Und du kannst immer mal auch deinen Behandler fragen, was er zur Mastzellstabilisierung bei einem Mastzellschub empfehlen würde. Man kann eine kleine geführte Meditation auch mal einführen. Und man muss sich klar machen, dass diese Reaktion nicht dein Leben lang anhält. Wirklich Ruhe bewahren. Das wird irgendwann wieder besser werden. Einfach für zusätzliche Ruhe und auch für zusätzlich Schlaf auch sorgen. Und damit hat man dann schon einen großen Teil abgedeckt, damit wir nicht in ein Mastzellflair oder in eine Herxheimer-Situation reinrasseln. Wenn wir es tun, haben wir eine ganze Menge an Tools, die wir tun können, um da auch ganz blitzschnell wieder rauszukommen.
Naja, dann sind wir ja tatsächlich jetzt am Ende des ersten Teils angelangt. Das ist tatsächlich länger geworden als erwartet. Ja. Wir würden ja gerne im zweiten Teil noch weiter über Candida sprechen, auch den Einfluss auf Schimmel, auch ein wichtiger Bestandteil. Dazu wirst du wahrscheinlich ein weiteres Video finden, was in den Kommentaren erscheinen wird. An der Stelle danke ich dir auf jeden Fall für dein unglaubliches Wissen, natürlich auch deinen Erfahrungsschatz, den du jetzt hier gerade präsentiert hast, von zig Fortbildungen aus verschiedensten Ländern, das findet man in Deutschland kaum, wirklich ein unglaublicher Mehrwert. Danke dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Episode.
Ja, ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.